Ich habe übrigens eben, fällt mir gerade so auf, als ich gesagt habe, ich starte mal den Rekorder, ne, habe ich ihn versehentlich ausgeschaltet. Das heißt, der Anfang der Sendung ist gar nicht aufgenommen.
Ja, großartig. Doof,
ne? Sollen wir nochmal anfangen?
Ja,
ich habe das hier aufgeschrieben, also wir können das fast genauso nochmal machen. Mhm. Wir können ja das als praktisch dann als Pre-Show so drauflassen, was da so vorne drauf ist.
Also. Okay.
Einmal mit Profis in der Pokodomäne arbeiten.
Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer völlig neuen Ausgabe der völlig neuartigen, brutal, betonistischen, Willkommen zu einer völlig neuen Ausgabe der völlig neuartigen, brutal, betonistischen, retrofuturistischen, ironisch-modernen, urbanen, lehrreichen Unterhaltungsmatinee mit Tradition, die fast alle Fragen, die an Fragen.brint.de geschickt werden, brintheitsgemäß jedoch garantiert nicht zeiten, aber antwortet. Hier ist die Brintheit mit Loki und Helmut Schmidt der deutschen Podcast-Unterhaltung, Alexandra Tobor
und Holger Klein.
Der Applaus geht jetzt leider immer noch nicht. Das tut mir irgendwie ein bisschen leid. Ich habe gerade so ein Bild im Kopf, wo du in der Speisekammer in einem Ohrensessel sitzt und jubelst.
Ich bin ja jetzt schon lange raus aus der Speisekammer. Diese Zeiten sind vorbei.
Ah.
So arbeite ich nicht mehr.
Schade. Es war ein schönes Bild. Naja, weg ist es. Wo waren wir stehen geblieben? Ah nee, wir waren ja schon fertig mit dem, wo wir stehen geblieben waren. Und wie geht's sonst so?
Wurstgeschichten. Wie geht es sonst?
Ich dachte mir, Frage.
Boah, mir geht's total gut, weil ich so begeistert bin von der Natur und was da so abgeht. Diese Knospen, die sich entfalten und einfach, das Knospen. Ist super grün. Das ist so wunderbar. Ich könnte echt in die Bäume reinbeißen und immer wenn ich an so blühenden Büschen vorbeigehe, komme ich mir vor wie so ein Pferd, weißt du, das am liebsten mit dem Maul da so drin
rum. So komisch, so lächerlich kauend.
Ja, genau.
Sie sind aber ein lächerlich kauendes Pferd. Das ist bei uns scheint es noch ein bisschen zu brauchen. Also hier ist noch nicht, also ich habe noch nicht so dieses, Achtung, Thomas Mann, geile Farrengewucher hier gesehen. Das war immer das Argument, ja. Also Thomas Mann hat dieses Wort benutzt, dann kann das ja wohl so schlimm nicht sein, ne?
Nein.
Nee, hier scheint es tatsächlich noch irgendwie ein paar Tage zu dauern, bis es grün wird. Und dann wird es halt immer richtig schlagartig brutal grün. Also es ist wirklich Brutalismusgrün. Und dann fährst du halt mit der S-Bahn oder halt mit dem Auto, je nachdem, früher mit dem Auto, jetzt mit der S-Bahn halt so eine Strecke Richtung Potsdam raus, die durch den Grunewald führt. Und daran merkst du es dann immer. Irgendwann guckst du aus dem Fenster und denkst, huch, ist ja alles grün hier. Und wenn ich hier aus meiner Unterschichtenwohnung hinten rausgucke, weiß ich immer, dass Sommer ist, wenn ich die S-Bahn nicht mehr sehe. Weil die fährt ja hinterm Haus vorbei, aber dazwischen ist halt auch so Bäume und Büsche und tralala. Mhm. Und wenn das dicht genug gewachsen ist, sehe ich die S-Bahn nicht mehr. Und dann
wir
ist
haben
Sommer.
Wenn
der Türke im Garten grillt. Meine Nachbarn sind auch ein zuverlässiger Indikator für Jahreszeiten. Sobald die den Grill rausholen, weißt du, der Winter ist vorbei. Sehr, sehr lustig.
Ja, die Grillsaison eröffnen, heißt es dann so.
Ja, aber das ist bei Türken ist das ja nochmal irgendwie, weißt du, es ist halt nicht so wie wir armen Kartoffeln, die dann irgendwie mit ihrem 15-Euro-Tankstellen-Rundgrill da sitzen und ein paar Würstchen anschwitzen. Sondern das ist dann immer gleich die ganze Familie. Und die machen dann immer richtig ordentlich Remi-Demi und da ist dann immer Party im Garten. Sehr geil.
Mhm.
Und da kannst du halt auch mitfeiern. Das finde ich immer das Lustigste. Das sind immer so die, weißt du, ich habe hier so eine sehr witzige Berliner Mischung an Bewohnern meines Häuserblocks hier. Sind halt so ein paar Leute, so wie du und ich. Ein paar Türken, ein paar, ich glaube, Jugoslawen oder was das ist. Und dann auch noch so ein paar deutsche, weiße Gesinnungsrassisten-Rentner, weißt du, so diese, die immer schlechte Laune haben, so, weißt du, so alte Leute, alte weiße Menschen, die immer schlechte Laune haben, wo du auch denkst, so, ja, und du hast dein Leben lang schon schlechte Laune.
Mhm.
Solche halt, so, nee, das haben wir früher nicht gemacht, mir schenkt auch keiner was, weißt du, solche Leute. Ja, aber ist doch okay, trotzdem jemandem was zu schenken und eine Freude zu machen, auch wenn man selber nichts verschenkt. Wie so ein Ditte. So. Und die regen sich dann immer furchtbar darüber auf, dass der, was das denn für ein, also das sind ja Zustände hier im Garten. Und ich denke mir so, ja, geh doch einfach hin, dann kriegst du eine Wurst geschenkt, du Vollidiot. Naja. Sehr schön. Und das Internet sagt mir gerade, die Saarländer sind die Türken des Südwestens, zumindest was das Grillen angeht. Beim Saarländer heißt das schwenken und du kannst Saarländer beleidigen, indem du sagst, dass er nicht schwenken kann.
Oh, schwenken, das hört sich an wie so besonders kunstvoll pinkeln.
Dein Vater kann nicht schwenken. Und ich habe ja, einen Reporter, also das, wie nennt man das? Das Vrindt-Landesstudio Saarland. Das ist einer der Twitterer mit dem lustigsten Twitter-Namen, wie ich finde. Sashi Halef Omar.
Mhm.
Ich weiß gar nicht, warum ich das so lustig finde. Ich muss jedes Mal lachen. Jedes Mal. Hahaha. Ist genauso wie bei noch ein schöner Twitter-Account, dem man einfach nur wegen seines Avatars folgen sollte. Bediko.
Wie heißt der?
Bediko. B-E-D-I-K-O. Manchmal schreibt er auch ganz schlaue Sachen. Meistens
so,
aber Sachen, die mir total auf den Sack
klauen.
Das ist
dieses
hüpfende Pony.
Das, ja, das liebe ich ja auch. Hier, ich freue mich auch sehr, wenn ich das hüpfen sehe.
Der schreibt manchmal echt kluges Zeug. Total oft Sachen, die ich nicht verstehe. Da geht es dann irgendwie um Computerspiele oder so. Und manchmal nervt er. Aber ist halt wie im Leben. Warum
ja,
rede ich eigentlich die ganze Zeit,
bestimmt,
obwohl ich heiser bin? Red du doch mal was.
Ja, was soll ich denn sagen? Ich habe gerade versucht, etwas zu sagen. Du hast mich unterbrochen und da ging es wieder um die Türken, obwohl ich dich eigentlich fragen wollte, ob du dich noch an den Film erinnerst, über den wir uns so furchtbar zerstritten hatten. Also nicht zerstritten, sondern über den wir uns gestritten hatten. Das war so ein Amélie Poulain-Nachfolger. Wie heißt denn dieser Film? Über den kleinen Jungen, der irgendwie...
Die Karte meiner Träume auf Deutsch.
Ja, die Karte meiner Träume, ganz genau.
Wir sind hier ein bisschen spiffy.
Ja, und diese Landschaften, die du da so atemberaubend fandst,
ja,
die fand ich ja aufgrund ihrer Künstlichkeit ekelerregend. Aber vor ein paar Tagen haben wir so einen Ausflug mit dem Auto gemacht durch die Frühlingslandschaft und da war sie. Da erstreckte sie sich vor meinen Augen. Die Landschaft aus diesem Film. Und ich habe in dem Moment gedacht, wenn dieses Auto jetzt mit einem Bus zusammen crasht und dies meine letzten Sekunden sein werden, so sei es. Ich bin glücklich gestorben. Es war wirklich so wunderschön. Solche Landschaften gibt es in Bayern zum Beispiel.
Nur in Bayern natürlich.
Nur in Bayern. Ja, das war natürlich auch, also die Lichtverhältnisse, das ist ja großartig mit den Frühlingswolken, wenn so dramatische Wolkenformationen am Himmel sich bilden und dann ständig diese Hell-Dunkel-Kontraste, Zwielicht.
Ja.
Also Wahnsinn. Ich kann verstehen, warum du den Film mochtest.
Ja, also ist halt, man darf halt nie vergessen, es ist halt, dass die Bilder sind die Bilder, die auch im Traum Sinn ergeben. Das fand ich halt das Schöne dabei. Naja. Kommen wir zu den Fragen. Und zwar kommt jetzt eine Frage von Fusul. Fusul? Ist das meinst du, das ist irgendein Anagramm?
Nee, das hört sich eher an wie Fussel.
Fussel. Fussel. Fussel. Fussel. Was grillst du, Fussel? Könntet ihr euch vorstellen, mit einem Partner zusammenzuleben, der jeweils kleiner oder größer als man selbst ist? Also Alex mit einem kleineren Partner, Holgi mit einem größeren Partner. Und wenn ja, gibt es eine Grenze?
Ja, nein, vielleicht. Also ich persönlich war noch nie mit jemandem zusammen, der größer war als ich.
Ich auch nicht. Ich hatte mal eine Freundin, die war genauso groß wie ich. Ich finde große Frauen ja geil.
Boah, da musst du mir was erklären. Und zwar, die Kada hat mir letztens, also schon länger her, so ein Video geschickt, beziehungsweise einen Link zu einer Arte-Sendung über große Frauen. Und das hat mich sehr gefreut, weil es mich immer freut.
Du bist ja auch so groß. Du bist auch größer als ich, ne?
1,84.
Ja, größer als ich.
Genau.
Freak. Freak, genau. Wie riecht's denn da oben? Nee, wie ist,
wie ist die Luft da oben? Ja, genau. Wie ist die Luft da oben? Das soll ich mal wieder.
Ja.
Und dass Leute sagen, setz dich doch bitte, wenn ich sitze.
Spielst du Basketball?
Nein, das ist doch ärgerlich. Du hast als große Frau genau zwei Identitäten, die legitim sind. Aha. Entweder Model oder Sportlerin. Und wenn du keins von beidem bist, hast du echt ein Problem. Mein Problem. Auf jeden Fall. In dieser Sendung war eine große Frau, die erzählt hat, also das ist so die Sprecherin für große Frauen aus Amerika, und die hat erzählt von so einem Towering-Fetisch. Es gibt Männer, die auf extrem große Frauen stehen,
das
aber ich meine
nicht
einfach
so,
nur
so
große Frauen, sondern wirklich riesige Frauen, die auf sie hinabschauen. Und sie ist auch mal an so einen Typen geraten, der hat sich gewünscht, dass sie sich zusätzlich noch auf einen Stuhl stellt, um noch größer über ihm aufzuragen.
Und dann hat er sich einen runtergeholt währenddessen.
Seltsam. Ja, das war was Sexuelles, das war so ein Fetisch.
Das ist ja irre. Nee, also so schlimm ist das jetzt bei mir nicht.
Aber das gibt's, weißt du? Das fand ich echt faszinierend.
Jetzt bin ich ja. Nee, also ja, womit die Frage meinerseits schon beantwortet wäre, ich finde das völlig in Ordnung.
Ja, ich hatte mal das Pech, dass ich mich in so Burschen verliebt habe, die nicht nur klein waren, sondern auch sehr petit. Also so
Schmächtig.
Bei dem ist Schmalhans Küchenmeister.
Ja. Kein Arsch in der Hose. Ja.
Genau, also wirklich so ganz knöchrige, zarte Gestalten. Das war immer mein Verliebungsding. So, und es war aber nicht so, dass ich auf solche jetzt bewusst stand, sondern die kamen mir immer unter.
Mhm. Was ich ja das Gefühl,
war sehr schade.
Ich habe ja das Manga-Leute. Gefühl, dass es keine Kleidung für große Frauen gibt oder gibt nur Schwerkleidung für große Frauen gibt. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne von die Hosenlänge,
ja,
sondern große Frauen fallen mir halt auf, ne? Weil ich bin eine Hete, ich finde große Frauen sowieso gut und die fallen halt auf, weil die stechen halt raus. Und ich merke jedes Mal, dass die anscheinend Probleme haben, sich einfach so casual anzuziehen. Und
casual geht ja eigentlich noch, weil du kriegst Turnschuhe garantiert in größeren Schuhgrößen.
Ja, nee, das so meine ich das auch nicht. Wie erkläre ich das denn am besten? Ich habe das Gefühl, dass die Proportionen von Kleidungsstücken, also die Schnittmuster, auf irgendein bestimmtes Maß angepasst sind. Sagen wir 1,65 bis 1,75 oder so. Ja. Und sobald du 1,85 groß bist, sieht es immer aus, als wäre es aus der Proportion geraten, obwohl du selber gar nicht aus der Proportion geraten bist.
Das ist so genau,
kommt mir das vor.
Und das ich ist genau
immer,
das, ja.
Und dann sehen große Frauen automatisch dadurch immer ein bisschen schlaksig aus.
Schlaksig oder übermäßig fett?
Übermäßig fett, da muss ich mal drauf achten.
Das also
ist mir nicht aufgefallen.
Bei mir ist es so, weil ich bin keine dünne, schlaksige Frau, sondern ich habe schon schwerere Knochen oder so. Und mir passen die Standardgrößen bis 42 nur ganz, ganz knapp und eng und schwack. Das sieht einfach nicht aus. Und sobald ich eine größere Größe brauche, lande ich in der molligen Abteilung, weißt du?
Mollig.
Aber ja, so Ulla Püppken und so.
Genau.
Und das sind Sachen, die sind geschnitten für sehr breite Frauen und nicht unbedingt für Frauen, die so breit sind, weil sie auch so groß sind. Und natürlich sitzt sowas dann ganz anders. Dann hängt da halt so ein komischer Sack an dir herunter. Man muss aber sagen, das ist positiv und das da finde ich wirklich, dass es ein gutes Ding ist, Modeblogging, dass es Modebloggerinnen gibt, die speziell für ihre Problemzonen bloggen. Und es gibt Tall-Blogs, also für große Mädels. Und diese Frauen geben einem Tipps, welche Modemarken größere Größen führen. Es gibt, viele Marken haben mittlerweile so eine Tall-Collection oder eine Petite-Collection, die sich spezialisieren auf extrem winzige Frauen oder extrem große Frauen. Also extrem groß ist bei denen schon ab 1,76.
Ach je. Das ist bei fetten Männern ist das ähnlich, aber andersrum. Du kriegst, wenn du fett bist, praktisch keine Klamotten, die an den Schultern ordentlich sitzen, es sei denn, du lässt sie dir anfertigen.
Mhm.
Weil nämlich die ganzen Hersteller, also die ganzen Kleidungshersteller, die gehen hin und sagen halt, ja gut, XL, dann machen wir jetzt 2, 3, 4 XL und vergrößern einfach alles um jeweils 5% oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Und das führt dann dazu, dass du immer Hemden trägst, wo die Ärmel nicht an den Schultern sitzen, sondern irgendwie auf den Oberarmen angenäht sind. Also siehst halt immer ein bisschen aus, als würdest du einen Sack tragen.
Ja.
Das ist auch wirklich sehr, sehr ätzend. Also weil fette Männer haben breitere Bäuche als Schultern. Und sobald du einen breiteren Bauch als Schultern hast, hast du ein echtes Problem.
Ja.
Das ist genau da genauso. Und ich glaube, dass das eine Marktlücke ist, weil ich erinnere mich dran, als ich meine 40 Kilo mehr hatte, habe ich enorm viel Geld für Kleidung ausgegeben.
Mhm.
Einfach nur, damit sie nicht allzu scheiße aussieht.
Ja.
Und ich denke, wenn man die Kohle abgreifen wollen würde, müsste man im Grunde nur eine Kollektion machen, in denen du nicht aussiehst wie dein eigener Opa.
Mhm.
Das ist sowas, was gerne passiert bei Übergrößen. Und die vernünftig sitzen. Das wäre mal schlau. Also wo du einfach wie bei einer Hose Bundweite und Länge nimmst und dann beim Polohemd halt auch Schulterbreite und Bauchumfang oder so.
Ja. Ja. Was ich mich frage, und das ist doch wirklich eine ganz große Ungerechtigkeit und etwas, das ich echt nicht kapiere, und es würde mich freuen, wenn sich irgendjemand von unseren Hörern, der sich damit auskennt, zu diesem Thema melden würde, warum auf diese Bedürfnisse von Menschen, die ein bisschen aus der Reihe fallen, warum auf die in der Innenstadt zum Beispiel nicht eingegangen wird. Denn es sind wirklich viele. Die meisten Frauen, die ich kenne, haben Schuhgröße 41, 42, manche sogar noch größer. Und die sagen alle, ja, wie kann es sein, dass es so viele von uns gibt und wir nicht in einen Schuhladen gehen können und sicher sein können, dass da was anderes für uns steht als Gesundheitslatschen.
Freundin von mir hat 43, glaube ich, ist es, und hätte für ihr Leben gerne hohe pinke Chucks. Die gibt's aber nicht. Die gibt es nicht in Männergrößen, und die Frauengrößen hören irgendwie bei 41 auf oder irgendwie sowas.
Ja, genau.
Das ist total albern irgendwie.
Ja. Ist doch Wahnsinn.
Da könnte man sehr viel Geld mit verdienen, denke ich auch. Ja.
Ja, ich kann bestimmte Schuhe gar nicht erst anziehen. Also wenn ich nach schönen Schuhen mit einem leichten Absatz suche, ist das schon nicht drin.
Weil?
Ja, weil für solche Monster wie mich solche Schuhe nicht gemacht werden. Die gehen wirklich bis Größe 41. Es ist so. Und die Läden in der Innenstadt, also im Internet ist die Auswahl natürlich viel größer, aber in der Innenstadt führen die meisten Läden noch nicht mal die Größe 42.
Es gibt in Berlin, ich weiß gar nicht, ob es den immer noch gibt, diesen Laden, auf der Hauptstraße war der, da kaufen die ganzen Tunden ein. Da habe ich mal Pumps in meiner Größe getragen, also ausprobiert. Und seitdem bin ich der festen Überzeugung, dass das Laufen auf Pumps wieder die Physik ist.
Das finde ich aber super geil, weil ich habe
also goldene Pumps habe ich ausprobiert. Damals gab es halt noch keine Handykameras. Gab es Handykameras? Und wenn es die gab, waren die nicht gut genug. Also davon gibt es leider kein geiles, aber sah lustig aus. Holgi in Pumps Größe 46. Schon ganz abgefahren.
Das finde ich ja total geil. Das ist so ein Lustigkeitsklischee, dass große Frauen oft für Transvestiten gehalten werden.
Ach echt?
Einer unserer Hörer hat mir eine super tolle Serie aus UK empfohlen, nämlich Miranda. Mhm. Das handelt von einem großen Mädchen, das die typischen große Mädchenprobleme hat. Und eins davon ist halt, dass sie sich einmal schick anziehen will für ein Date und dann in einen Laden kommt und erst später erfährt, dass das ein Transenladen war. Und also so für Drag Queens halt, Drag Queen Bedarf. Und sie hält sich halt für total hübsch und so und findet dann heraus, dass auch der Verkäufer sie die ganze Zeit für einen Mann gehalten hat. Und ich muss sagen, wenn ich hohe Schuhe trage, ist selten vorgekommen in meinem Leben, habe ich mich auch immer wie ein Transvestit gefühlt. Also irgendwie auch cool, so dievenmäßig.
Ja.
Aber ich habe sofort diese schwulen Bewegungen gemacht mit den Händen.
Den großen Diademgriff.
Was ist der große Diademgriff?
Wenn du so mit dem Handrücken an die Stirn und machst. Das habe ich mal. Es gab mal eine sehr, sehr schöne Sendung auf Vox war das. Wie hieß die denn? War das Liebe Sünde? Nee. Ewig her. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wie der Moderator hieß. Weiß ich nicht mehr. Der hat das mal vorgemacht. Also der hat mal alle möglichen Griffe, die man machen muss, wenn man eine Tunte ist, vorgemacht. Und man durfte dann vorm Fernseher üben, wie so ein bisschen wie so Gymnastik, Fernsehgymnastik, das war sehr schön. Langes her.
Ja, aber das Thema war große Dingsbums, ob es sonst ein Problem für uns wäre.
Ich hätte, glaube ich, ein Problem, wenn meine Frau wesentlich kleiner wäre als ich.
Mhm.
Also, aber was heißt wesentlich? Was ist die kleinste Frau, die ich je geküsst habe? Wie groß war die? Ich glaube 1,60 Meter, also 20 Zentimeter. Das ist schon echt ordentlich. Ne? Das geht auch. Ja, ich glaube, so ab 1,55 würde ich ein Problem kriegen, glaube ich.
Ja. Boah, ich stand ja mal neben Kylie Minogue. Das war echt krass. Ja. Die war bei Viva, als ich dort mein Praktikum gemacht habe, und meine Chefin hat mich losgeschickt, um für ihren schwulen Mitbewohner ein Autogramm zu besorgen.
Ich frage für eine Freundin.
Ja, genau.
Für einen Freund.
Für einen Freund, ja. Und da kam die halt raus aus dem Studio, die alte, und ich denke mir, Alter, ist die winzig. Die ist so winzig. Und ich schaue an ihr herab und sie hat richtig krasse Heels an. Ja. Ich glaube 15 Zentimeter oder so. Die Frau ist so winzig, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Ja, aber die geht damit auch sehr, sehr lustig um. Ich habe die mal in einem Interview gefragt, wie viele Telefonbücher von welcher Stadt sie drunter legen muss, wenn sie Auto fährt und so. Das war sehr, sehr lustig. Ich weiß die Antwort leider nicht mehr. Also die macht Spaß. Ja.
Ja.
So.
Nächste
Sebastian
Frage.
Fragt, darf Holger wieder Witze über Dicke machen? Wenn
Soll
nein,
das heißt?
Ja, das, ich, wenn nein, Glückwunsch, du klangst in letzter Zeit extrem gesund. Kein ständiger Schnupfen und keine Beschwerden über Wehwehchen. Wenn ja, viel Spaß beim Witze machen. Momentan, Hintergrund, momentan August 2014 gehört er offenbar nicht mehr zu dieser Personengruppe und unterlässt deshalb dem Anschein nach Witze über dieselbige. Also ich denke schon, dass ich noch zur Personengruppe der Dicken gehöre. Ja, ich weiß gar nicht, mache ich keine Witze über Dicke mehr? Wahrscheinlich nicht mehr so groß, weil nur, also weißt du, über die Fetten dürfen nur die Fetten Witze machen. Ganz einfach. Ja, Negerwitze dürfen auch nur Schwarze erzählen. So einfach ist das. Ja, super. Kennst du den So einfach ist das, Mann? Das
ja.
ist so ein Comic.
Ja, ja. Hatten wir schon mal in der Sendung.
Wenn ich arbeite, soll ich nicht essen. So einfach ist das. Ja, nee, ich weiß gar nicht, also ich bin auf demselben ich bin im selben Zustand wie im August 2014, was mich sehr ärgert.
Mhm.
Weil ich gerne in diesen letzten, wie viele Monate sind das? Halbes Jahr, im letzten halben Jahr gerne mehr abgespeckt hätte. Habe ich aber nicht geschafft. War aber auch okay, viel getrunken, gut gegessen. Ja, und ich würde mich mittlerweile tatsächlich, wahrscheinlich mache ich es auch, also ist anscheinend fällt's auf, hütete ich mich, so muss ich das nennen, davor Witze über Leute zu machen, die 140 Kilo wiegen, weil das dürfen nur die selber.
Ja.
Ja, tatsächlich. Hm. Das, jede Minderheit darf nur über sich selbst Witze machen. Alle, die das nicht finden, kommentieren.
Sind ignorante Arschlöcher.
Kommentieren vor allen Dingen in den Kommentarspalten der Webseiten der Tageszeitung. Mhm. Das, was ich da immer wieder lese, ist wirklich der Kracher. Jetzt hier wieder irgendwie Flüchtlinge ersoffen. Ja, sind sie doch selber schuld, wenn sie auf das Boot gehen. Ja, 140 Leute in den Alpen abgestürzt. Oh, wir sind alle so betroffen. Ja, wieso sind sie doch selber schuld, wenn sie in ein Flugzeug steigen?
Spacken.
Ja, oder? Ich meine, warum? Ich würde mir echt mal wünschen, dass irgendwie dann auch mal so diese ganzen Top-Journalisten, weißt du, hier Fernsehkommentatoren und diese ganzen Leute, dass die mal so ein Ding bringen würden.
Mhm.
Dass sie mal sagen, ja, wieso? 140 Leute mit dem Flugzeug abgestürzt, ja, sind sie doch selber schuld. Ja, was soll denn das Geheule jetzt hier? Also echt, ich verstehe, manchmal verstehe ich die Welt nicht, echt nicht. Ich habe keine Lösung fürs Flüchtlingsproblem, weißt du?
Mhm.
Also ich finde auch nicht alle Grenzen auf, dass das irgendwie eine sinnvolle Lösung ist, weil kriegst du halt auch nicht gehandelt. Irgendwas muss man da, weiß nicht, irgendwo dazwischen liegt wahrscheinlich eine gute Idee. Aber ey, ich fange an, mich aufzuregen. Nicht gut. Diese ganzen Asozialen. Ich frage mich überhaupt, wieso, was sind das für Leute? Wovon leben die? Also wie sorgen die für ihren Lebensunterhalt? Wer stellt solche Leute ein? Das merkt man doch beim Vorstellungsgespräch, dass man so einen Assi vor sich hat, oder nicht? Merkt man das nicht?
Weiß ich nicht. Ich weiß, diese Leute kommen mir eher vor wie Schüler. Wie irgendwelche Gesamtschüler. Also jetzt nichts gegen Gesamtschüler. Oh Gott, jetzt habe ich mich hier wieder
jetzt
etwas reingeredet.
Genau.
Dann ich sag gar nichts mehr.
Nichts gegen Gesamtschüler, aber.
Nee, also wirklich nichts gegen Gesamtschüler.
Nein, wir haben ja nichts gegen Gesamtschüler, aber.
Ich meinte auch gar nicht Gesamtschule, ich meinte eher so.
Ja.
Weißt schon, doofe Jugendliche, die nicht wissen, was sie mit ihrer Energie anfangen sollen.
Ja, erlebnisorientierte Jugendliche, so heißen die.
Das ist aber sehr schön ausgedrückt.
Na, das schreibt, ich glaube, das ist so, schreibt die Presse, schreibt das aus den Pressemeldungen der Polizei ab, wenn mal wieder 1. Mai-Krawall war oder sowas.
Mhm.
Ja, nee, also dazu, ich finde diese gehässigen, menschenverachtenden Kommentare, die sehr viel in Blogs und vor allen Dingen auf den Zeitungswebseiten zu finden sind, wo ich auch ehrlich gesagt nicht verstehe, warum da kein Community-Management eingreift und einfach sagt, nee, so eine Scheiße erscheint hier nicht. Einfach, das ist halt keine Meinung. Ja? Der Neger ist selber schuld, wenn er absäuft, ist keine Meinung. Verdammt nochmal.
Ich finde, dass die Tageszeitungen den Leuten überhaupt kein Forum bieten sollten. Warum muss man denn einen Artikel kommentieren können? Wenn irgendjemand das Bedürfnis hat, darüber zu diskutieren, soll er irgendwie in ein Internetforum gehen oder auf Twitter rumstänkern.
Weil das Klicks bringt. Und diese Kicks verkaufen die.
Wort. Natürlich, du hast recht.
Ja. Also inhaltlich sehe ich da überhaupt keinen Sinn drin. Also die Zeit hat es eine Zeit lang sehr gut hinbekommen. Ich habe in letzter Zeit das Gefühl, dass es nicht mehr so gut funktioniert. Die Zeit hat es sehr gut hinbekommen, ihre Kommentarspalten von diesen hässlichen Menschen halbwegs frei zu halten. Also sie haben wirklich einfach rigoros mit dem eisernen Besen da durchgefegt. Aber alle anderen, und ich meine gerade so die Springer, Axel Springer Verlagsmedien, die spielen ja damit. Also die ziehen das ja absichtlich an und dann machen sie einen auf ironisch im Umgang damit, aber letztendlich bieten sie den Leuten halt trotzdem eine Plattform. Ne?
Mhm.
Naja. Micha fragt, schreibt. Micha schreibt, ihr geht ohne Zeitdruck durch ein bevölkertes Stadtzentrum. Euer Weg führt euch an einer Haltestelle vorbei, an der eine durchaus attraktive junge Frau mit einem Telefon in den Händen sitzt. Plötzlich bricht diese in Tränen aus und fängt furchtbar zu weinen an, als wäre etwas unfassbar Schlimmes passiert. Man könnte sie fragen, was los ist und versuchen, in dieser herzzerreißenden Situation Trost zu spenden. Jedoch würde ich als ein eher technokratischer Mensch vermuten, dass sie denkt, ich will mich lediglich an sie ranmachen. Oder sie beginnt lautstark zu schreien und die umstehenden Leute denken, ich hätte ihr irgendwas angetan. Wie sollte man sich hier verhalten? Wie verhaltet ihr euch?
Ja, erstmal finde ich es krass, dass sie einfach so in Tränen ausbricht und sich nicht zurückhalten kann. Also ich weiß nicht, bist du ein in der Öffentlichkeit Rumheuler?
Nee.
Ich könnte das nicht. Sobald ich merke, oh, da kommt jetzt was. Entweder ich habe gerade etwas Schockierendes erfahren, wie deine Mutter ist in einem Autounfall gestorben oder so. Also wenn ich so etwas hören würde, würde ich so schnell wie möglich mir einen Ort suchen, wo ich ungestört bin.
Ja.
Und nicht Leute mich anglotzen. Und schon gar nicht würde ich an der Bushaltestelle sitzen bleiben. Und die saß doch an der Bushaltestelle, oder?
Angeblich saß sie an der Bushaltestelle, ja.
Ja, ich weiß nicht, also so viel Verzweiflung würde ich gar nicht ausstellen, sozusagen. Ja. Und
aber die Frage ist ja nicht, würdest du so heulen, sondern die Frage ist, was würdest du tun, wenn dir das passiert?
Würde ich sagen, du rücksichtslose Sau, geh gefälligst woanders hin. Und bring mich nicht in Verlegenheit, bring mich nicht in diese Situation, dass ich mich doof fühle, weil ich nicht weiß, wie ich jetzt handeln soll. Ich weiß es nicht. Man kann ja immer fragen, hey, ist alles in Ordnung? Genau. Ich glaube, das ist etwas, womit man nichts falsch machen kann. Oder ist, kann ich Ihnen irgendwie helfen?
Genau, das ist
kann
das,
ja
was
sein,
ich mache.
Dass man jemandem ein Taxi rufen kann,
ja,
oder so.
Genau. Das ist das, was ich mache. Ich stelle mich, also wenn sowas ist mir noch nie passiert. Also sowas noch nicht. Schon genug andere Sachen, wo jemand den Eindruck erweckt hat, er käme jetzt gerade nicht klar. Und wenn jemand den Eindruck erweckt, er kommt gerade nicht klar, gehe ich halt hin und frage. Mhm. Sag, alles in Ordnung? Brauchen Sie Hilfe? So. Und das aber mit möglichst großer räumlicher Distanz. Also, dass ich mehrere Schritte brauche, um die Person überhaupt physisch zu erreichen.
Ja.
Einfach um, eben um nicht bedrohlich zu wirken.
Genau. Damit sie sich nicht bedroht fühlt und auch, dass du dich nicht komisch fühlst.
Ja, genau. Weil du weißt, also klar, es ist auch Selbstschutz, weil du weißt natürlich nie, was du für Bescheuerte irgendwie vor dir hast, ne?
Ja.
Ja. Die Frage geht noch weiter. Was, wenn die weinende Person ein Kerl ist? Das ist mir eigentlich egal.
Ja,
Männer weinen nicht. So.
Mir wäre es auch egal. Ich würde mich einfach extrem wundern.
Männer weinen nicht. Das ist hier immerhin schließlich eine konservative Sendung.
Ja.
Wo sind wir denn eigentlich? Linda fragt, warum ist für Amerikaner bzw. in amerikanischen Serien das Rauchen verpönt, das Kiffen jedoch anscheinend völlig normal?
Ich weiß nicht, ob es normal ist. Ich weiß nicht, ob es normal ist. Ich glaube eher, dass das Kiffen als so ein Außenseitermerkmal gewertet wird. Und du siehst halt irgendwelche Assis. Es ist ganz klar, dass sie Outsiders sind und die kiffen halt. Und Rauchen ist, also wenn du zeigen willst, dass jemand krass drauf ist oder irgendwie nicht in die Gesellschaft gehört, dann tust du dem gleichen Joint in die Fresse und nicht eine Zigarette.
Ja.
Weil sie einfach viel weniger schlimm ist.
Ja, aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass jetzt in amerikanischen Serien übermäßig viele Kiffer zu sehen sind.
Ja, ich habe da auch nur die klassischen Kifferkomödien.
Ja, okay, das also, jetzt so Weeds oder sowas, ne?
Ja.
Aber ja,
Nee, empfinde ich jetzt auch nicht so.
Christopher.
Warte, stopp, wo wir schon bei amerikanischen Sachen.
Amerikanische Sachen.
Hatten wir jemals das Thema oder wurde das jemals angesprochen, dass Frauen in amerikanischen Serien beim Sex immer ihren BH anbehalten?
Ist das so?
Das ist so.
Ist mir noch nicht aufgefallen. Ich finde, also wenn ich kann, bemühe ich bei solchen Sexszenen den Bildsuchlauf nach vorne, weil mir das total auf den Keks geht.
Ja, mir auch.
Also mir geht dieses ist ja so ein dramaturgisches Mittel, das sie immer wieder es gibt ja so bestimmte dramaturgische Mittel, die immer wieder eingesetzt werden und die überspringe ich alle, wo nur irgend möglich. Weil die Sexszenen in irgendwelchen Serien oder Filmen, die sind halt alle irgendwie, weiß ich nicht, das sieht so künstlich aus immer alles.
Ja, aber ich frage mich,
und es hilft oft der Geschichte nicht. Das ist interessant. Ich finde, es hilft sehr oft der Geschichte halt nicht, sondern es ist einfach nur da, um mal ein bisschen Fleisch zu zeigen.
Ja, genau. Aber ich frage mich, wenn man schon so plump sein muss, eine Sexszene zeigen zu wollen und sie nicht bloß anzudeuten, das würde ja vollkommen reichen, etwas anzudeuten, ja? Warum muss man dann den BH anlassen? Also ich empfinde das als so dermaßen lächerlich.
Ich habe auch schon Sexszenen gesehen, wo sie eindeutig gevögelt haben und beide hatten Slips an. Das ist halt völlig wahrscheinlich ist es halt Amerika. Die haben sie doch sowieso nicht mehr alle auf der Reihe da. Erschießen sich am laufenden Meter, aber Nippel im Fernsehen. Davon könnten unsere Kinder komisch werden. Mhm. Mhm. Deine Kinder sind längst komisch. Vollidiot. Christopher sitzt gerade im Zug und in seinem Abteil sind drei Menschen, die sich mit oder auf, schreibt er, gute Frage, ist es mit oder auf, oder in Gebärdensprache unterhalten. In, würde ich sagen, ne?
In Gebärdensprache,
ja. Würde ich auch sagen. Ja. Meine Frage, könnt ihr Gebärdensprache? Wenn nein, würdet ihr es gerne können? Und wenn ihr auf einen Sinn verzichten müsstet, welcher wäre es?
Gebärdensprache,
kann
ne?
Kann ich nicht, würde ich gerne können, ist aber extrem schwer zu lernen, denke ich jedenfalls, weil ist halt eine richtige Sprache. Mhm. Und mal eben nebenbei eine Sprache zu lernen, die du noch nicht mal irgendwie großartig anwenden kannst, ist, glaube ich, kein Spaß.
Ja, ich würde es lernen, wenn ich einen Grund hätte, wenn irgendwie mein Partner taubstumm werden würde oder wenn ich jemanden kennenlerne, der mir wichtig wird.
Taubstumm darf man nicht sagen, dann flippt diese eine bekloppte Twittererin da wieder völlig aus und schreit einen zusammen.
Echt, darf man das nicht sagen?
Nee, ich glaube nicht.
Wie sagt man denn dann?
Weiß ich nicht, gehörlos.
Okay.
Oder so, ich weiß es nicht. Aber man muss ja heutzutage vorsichtig sein, wenn man, also taubstumm ist aber glaube ich nicht mehr, wie nennt man das denn? Gilt in der Szene als unfein.
Boah, hör mir bloß auf.
Das ist einer der
auf.
Schönsten Sätze, den hat Linus Neumann mal geschrieben, den fand ich wirklich sehr toll. Es gilt ja in der Szene als unfein, irgendwas zu machen. Und ich finde das eine wundervolle Formulierung, weil es gilt nämlich in jeder Szene irgendwas als unfein.
Ja.
Und wenn du es dann machst, obwohl du nicht zu dieser Szene gehörst, fällt die Szene über dich her. Auf Twitter halt, also egal.
Was mich letztens unglaublich aufgeregt hat, das muss ich jetzt mal loswerden, auch wenn ich damit rechne, dass ich wiederum angefeindet werde. Die Helene Hegemann hat vor ein paar Wochen in der FAZ einen Artikel geschrieben über Hochstapler.
Helene Hegemann, super.
Ja, ist die richtige, die richtige. Aber das mal außen vor gelassen. Der Artikel an sich war total gut und den hätte jeder schreiben können. Also wenn ich jetzt die Person der Helene Hegemann mit ihrem ganz speziellen Problem abkopple von diesem Artikel, war das ein guter Artikel.
Okay.
Nur gab es dort eine Formulierung, die einen Shitstorm nach sich gezogen hat, der wirklich unvergleichlich war. Und zwar hat sie geschrieben, es ginge ihr nicht um irgendwelche, also um jene Autisten, die mit 5 Jahren masturbierend im Kronleuchter hängen oder so. Also gut.
Es gibt Autisten, die mit 5 Jahren masturbierend im Kronleuchter hängen?
Ja, da habe ich bin auch drüber gestolpert, wie man
das
so sagt.
Das ist ein Bild, das sich mir jetzt aber überhaupt nicht erschließt.
Ja, und da habe ich auch gedacht, so, wie kommt ihr denn da auf? Was hat das mit Autismus zu tun? Und Asperger-Autisten meinte die, glaube ich, die, also was sie ausdrücken wollte, war wahrscheinlich, dass, also sie meinte halt so ein medial überzeichnetes Bild eines Autisten.
Ja.
Da bin ich mir sicher. Ich bin mir sicher, dass sie nichts anderes meinte als das. Und die Autisten-Community hat daraufhin im Internet einen Shitstorm losgetreten und ihr wurde dann Behindertenfeindlichkeit vorgeworfen und wie kann so ein Text überhaupt in der Fass erscheinen, wie kann so
ja,
etwas
das passieren? Haben sie ja sowieso alle sehr gerne zu versuchen, Leute mundtot zu machen und zwar am besten als vorauseilenden Gehorsam irgendwelcher Organisationen, wie beispielsweise Zeitungen.
Ja.
Oder was wir jetzt gerade mit der Republika und Sascha Pallenberg gesehen haben. Das fand ich auch ganz interessant.
Ich finde es einfach dass es zu einer totalen Verarmung unserer Ausdrucksfähigkeit kommt, ja. Wenn uns bestimmte Konzepte wie der Autist verboten werden. Ich meine, ich kann verstehen, dass Autisten sich gerne realistisch repräsentiert fühlen wollen und so weiter und so fort. Aber wo soll das denn hinführen? Wenn solche Konzepte nicht mehr, wenn die einfach verschwinden aufgrund von Zensur, von diesen Interessengemeinschaften.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, das Problem ist halt vor allen Dingen, und da verstehe ich überhaupt nicht, wie es zu solchen Shitstorms kommen kann. Also klar, die Leute denken halt nicht weit genug, jeder will ein bisschen Aufmerksamkeit haben und es fühlt sich halt jeder gut, wenn er irgendwie so einen krawallistischen Mob anführt. Aber so im Prinzip führt ein solcher Shitstorm, glaube ich zumindest, nicht dazu, dass man als sich selbst als Opfer sehende Minderheit oder Menschengruppe, ist ja auch immer so ein bisschen, also das, ich habe nicht das Gefühl, dass das dazu führt, dass beispielsweise jetzt Autisten, wie hast du es genannt, auf eine ordentliche Weise repräsentiert werden. Also, sondern das führt halt zum Gegenteil, weil das holt halt wieder diese ganze gehässige Meute von Axel Springer Kommentatoren aus ihren Löchern raus, die dann umso härter draufschlagen. Und ich glaube, dass das prinzipiell der falsche Weg ist. Es ist, ich glaube, der Shitstorm und das Rumbrüllen ist prinzipiell der falsche Weg. Und
absolut ist es der falsche Weg.
Genau zum Gegenteil.
Und wie absurd es ist, also zum Beispiel eine Person, die diese Helene Hegemann besonders hart angegriffen hat, war dieselbe Person, die mich mal, weil ich mich zur Introversion bekenne, zu den Autisten gezählt hat.
Ja.
Und ich könnte jetzt so anfangen zu schreien, weil ich mich nicht darin wiederfinde. Ich bin introvertiert und nicht autistisch. Und das ist so ein großer Unterschied.
Ja.
Könnte ich machen. Ich könnte sie angreifen. Ich könnte sie fragen, was es soll. Aber ich tue es nicht, mein Gott, weil es nicht wichtig ist.
Das ist es halt. Es geht halt jegliches Maß verloren in dieser modernen Kommunikationsweise. Beziehungsweise es ist ja nicht mal Kommunikation, sondern es ist ja Bekanntmachung oder wie man das nennt, wenn nicht geantwortet wird. Ja, wie kamen wir jetzt dahin?
Gebärdensprache. Ja, genau.
Helene da halt Hegemann schreibt über, worüber? Was war das? Blender?
Über Hochstapelei, über Blender und so weiter, ja.
Das ist wirklich großartig. Wenn sie ein bisschen Mumm gehabt hätte, dann hätte sie gegen die Hochstapler in den Feuilletons geschrieben. Weil an dieser ganzen Helene Hegemann Geschichte, dass die das Buch geklaut hat und sich über ihren Ollen dann irgendwie in die Hochkulturkreise reingeklüngelt hat und so geschenkt, ja, würde jeder von uns machen. Aber dass praktisch das gesamte deutsche Feuilleton der in den Arsch gekrochen ist.
Ja, das ist doch großartig,
das
oder?
Da hätte, wenn sie Eier hätte, wenn die ein bisschen was drauf hätte, hätte die einen Artikel geschrieben, der genau das anprangert.
Ja.
Diese ganzen Feuilletonisten sind nämlich komplett ahnungslos, sonst hätten sie dieses Buch von der Hegemann damals nicht so über den grünen Klee gelobt. Und seit das passiert ist, kann ich die alle nicht mehr so richtig für voll nehmen. Denken mir, ja, klar, schreibt ihr mal. Lernt mal recherchieren, Freunde. Das ist echt witzig. Aber gut. Helene Hegemann. Da hatte ich auch völlig vergessen, den Namen. Das ist ja auch immer das Schöne, man vergisst solche Sachen ja auch total schnell. Darum brüllen die einen im Internet ja auch immer so an, damit sie nicht in Vergessenheit
geraten. Ja. Aber der Typ hier, ne, der hat noch eine Frage gestellt, und zwar, auf welchen Sinn wir verzichten.
Ja, Gehör.
Gehör, auf jeden Fall Gehör.
Ja.
Sorgt nur für Belästigung. Also ich werde am meisten belästigt durch Geräusche und durch Lautstärke und so weiter.
Ist die Frage, ob nicht das dann vielleicht sogar das Schlimmste wäre, der schlimmste zu verlierende Sinn, weil er ja offensichtlich einen sehr großen Stellenwert dann einnimmt in unserem Leben. Also in meinem ja auch. Nein, aber also, ja, Gehör. Oder halt reden. Gut, hören, geht das? Kann man stumm werden? Ist das ein Sinn? Ist ja gar kein Sinn.
Nee.
Ey, Gehör. Ich find's schon schlimm genug, dass ich regelmäßig meinen Geruchssinn einbüße. Mhm. So, heute zum Beispiel ich bin wieder erkältet. Letztes Jahr hatte ich nicht ein bisschen Erkältungskrankheit. Die hole ich jetzt gerade alle nach. Mhm. Also ich habe im ersten Quartal dieses Jahres war ich so oft krank wie sonst in einem ganzen Jahr. Schlimm. Das sind die Kinder, die schleppen die Bazillen ein aus der Kita. Ja. Das ist furchtbar. So, die Frage war ja beantwortet. Können wir die nächste nehmen? Hey, je, ganz viele, warum sind denn hier so viele Fragen von, so, was ist das jetzt hier? Beziehungen in der Zwischenzeit an und werden. Da hat jemand seine Frage zurückgezogen. Herrlich.
Haben wir die denn schon beantwortet?
Nee, aber ja, durch den großen Leck bei den Fragen bei der Vrindheit hatte ich genügend Zeit, mir nochmal Gedanken über meine Frage zu machen. In der Zwischenzeit habt ihr die eine oder andere Bewertung zu den Fragen abgegeben und gezeigt, welche Fragen gut und wertvoll sind und welche es weniger sind. Kurz, ich halte meine Frage mit der Zeit für ziemlich schlecht. Wenn du das auch so siehst, würde ich empfehlen, sie kurzerhand hinter der Heizung verschwinden zu lassen. Obwohl, warte mal, dann gucken wir uns die Frage nochmal an. Gucken? Ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir schreiben den 16.8.
Ja, danke.
Ganz viel. Zu viel Text. Zu viel Text.
Ja, zu viel Text ist generell eine schlechte Frage.
Zu viel Text ist immer eine schlechte Frage. Hallo, schreibt der Bernhard. Wie sieht's mit eurem Spielverhalten aus? Was spielt ihr momentan so? Spielt ihr überhaupt? Wenn ja, eher Brettspiele am Rechner, am Smartphone?
Oh, ich bin, die Vrindheit, ich liebe die Vrindheit, meine einzige Chance. Ich bin gerade auf der Suche nach einem Spiel, das ich zur Abi-Zeit gezockt habe ohne Ende. Das war so ein Browser-Game, also so ein Flash-Game. Und es ging dabei um eine Kellnerin, die in so einer, in so einem House-Club kellnern muss. Und die muss immer so ekelhaften Typen ausweichen, die sie auf übergriffige Art und Weise antanzen.
Was?
Und im Hintergrund ist immer so ein
geil.
Und das war so mein Lieblingsspiel. Und ich wüsste so gerne, wie es hieß, was es für ein Spiel war. Ich habe es komplett vergessen. Und das habe ich zuletzt am Computer gezockt. Dann spiele ich ganz viel Doodle Jump, während ich Podcasts lese. Und früher habe ich Commander Keen gespielt.
Was ist
ohne
das?
Ende bis zur Bewusstlosigkeit. Das ist eigentlich so ein Jump'n'Run-Spiel für MS-DOS. Mhm. Anfang der 90er kamen die einzelnen Folgen raus. Aha. Und da bist du halt so ein kleiner Typ mit Helm, der einfach rennt und jumpt und über Schnecken springt und Sachen einsammeln muss. Und es gibt da mehrere Folgen von. Und ich habe das wirklich bis zur Bewusstlosigkeit gespielt. Mhm. Ja, und das war's aber auch. So ein Gamerin war ich nie.
Nee, ich spiele nicht. Ich habe auch Probleme mit Brettspielen. Wobei einfache Brettspiele, Schach, Mühle, was gibt's da noch?
Große Spielesammlung von 0 bis 99
ja, sowas, ne?
Jahre.
Genau, ja. Liegt hier rum auch. Spiele-Klassiker. Also mit solchen Sachen komme ich gut klar. Was mich total fertig macht, sind diese überkomplexen, ja, du bist der Evil irgendwas und musst einen Zauberstab an, also weißt du, wo du irgendwie erstmal dich stundenlang in Regeln einarbeiten musst, finde ich furchtbar. Finde ich wirklich furchtbar. Also ich bin offensichtlich nicht fantasiebegabt genug, um mich in so große, komplexe Spielwelten einzudenken. Mhm. Und nerve dann auch immer die Mitspieler. Darum, wenn irgendwer zum Spieleabend einlädt, gehe ich schon gar nicht mehr hin, weil ich den anderen dann echt den Abend verderbe. Und das ist halt auch nichts in der Sache. Nee.
Früher mochte ich ja total gerne solche Spiele, wo viel Aktivität stattfindet. Also auch so, wo man mit Sprache rumtun muss. Tabu und Outburst und Activity, solche Sachen.
Ja, sowas ist auch schön, stimmt. Aber das sind auch einfache Regelwerke. Mhm. Also ich glaube, ich brauche ein einfaches Regelwerk.
Ja, Strategiespiele und so, da nee, Strategiespiele sind überhaupt nicht meins.
Und auf dem Computer spiele ich gar nicht. Das letzte, was ich auf dem Computer gespielt habe, war ein Spiel, das hieß Vermeer. Das war noch auf dem Commodore 64. Da haben wir wirklich lange bei mir rumgesessen und das gespielt. Es war so eine Wirtschaftssimulation irgendwie. Auf dem Handy eigentlich auch nicht. Ich habe da einiges an Spielen, aber spiele eigentlich gar nicht mehr. Ich lese lieber. Das ist wirklich irgendwie komisch. Und wenn ich gespielt habe auf dem Handy, dann waren es meistens so Tower Defense Games. Also wo du, ne, du hast irgendwie 100 Geld und es gibt eine Straße, die führt so um Ecken und sowas und es gibt einen Eingang und einen Ausgang dieses Spielfeldes und da kommen halt die Bösen in den Eingang rein und wollen zum Ausgang und du musst halt Geschütztürme irgendwo hinstellen und dafür sorgen, dass die nicht durchkommen. So, und wenn du welche erledigt hast, kriegst du halt wieder mehr Geld, kannst davon noch einen Geschützturm kaufen, aber dafür kommen auch wieder mehr Feinde gelaufen und so. Mhm. Das fand ich ganz schön, also damit bin ich auch gut klargekommen. Und das mit den, hier, wie hieß es nochmal, mit den Schweinen und den Vögeln. Angry Bird, das fand ich geil.
Oh.
Das hat mir echt Schlaf gestohlen. Und zwar viel.
Das habe ich nie kapiert. Also, weiß ja, du nicht.
Schießt mit Vögeln auf Schweine.
Ja.
Ist halt so, kapiere ich halt.
Oh, was ich total mochte, war dieses Cut the Rope. Kennst du das? Nee. Mit diesem Frosch? Du musst halt Seile auf so eine Art durchschneiden, dass der Typ so viele Süßigkeiten wie möglich ins Maul bekommt. Da muss man schon ein bisschen denken. Ein bisschen. Das fand ich gut.
Das ist ja dann wieder nichts für mich. Da ist Vögel auf Schweine. Kann ich nachvollziehen. Ja. Frage vom Narrenkanzler. Auch eine Frage, die wir sehr oft beantworten, aber ich finde das ja sehr schön, immer mal wieder so eine Frage zu haben. Was würdest du dir wünschen, wenn du einen Wunsch frei hättest?
Ich würde mir einen gesunden, kräftigen Körper wünschen. Ohne Haltungsschäden. Ich habe mal das Gefühl, dass ich von Gott zwar eine Wirbelsäule bekommen habe, aber dass irgendein Praktikant die zusammengeschraubt hat. Hm. Weißt du, so ich fühle mich falsch zusammengeschraubt. Wenn ich eine halbe Stunde lang gehe.
Geh mal schön in die Kirche reklamieren. Angeblich hört der einen ja zu.
Ja, also ich habe jetzt erstmal einen Termin zum Orthopäden gemacht. Ja, ich habe eine Skoliose und vielleicht sollte ich wieder so eine, Achtung, Niveauerhöhung bekommen.
Sehr schön, könnte ich auch gebrauchen.
Ja, vielleicht wird es dann besser. Aber das ist mein größter Tweet. Wunsch.
Ich brauche eine Niveauerhöhung, ihr Fotzen. Aber dann Fotzen natürlich mit F, ne?
Ja.
aber das wäre sowas Ähnliches, wäre auch mein Wunsch. Gesundheit. Gesundheit. Gesundheit, bis ich, also wirklich kerngesund, bis ich mit 85 vom Schlag getroffen werde. Am besten im Schlaf, ohne so, dass ich nicht mitkriege, dass ich überhaupt sterbe.
Ja. Ich möchte deswegen gesund sein, weil ich mit meinem Geist mithalten will. Mein Geist ist so viel aktiver als mein Körper, das glaubst du gar nicht. Das ist furchtbar, was ich alles machen könnte, wenn ich nur die Energie dazu hätte. Ha. Wenn ich nicht nach 10 Minuten zusammenbrechen würde bei allem. Ich würde aber auch viel mehr unterwegs sein, wenn ich könnte.
Das ist aber doch nur ein Motivationsproblem. Das ist ja nicht, also das ist ja kein Gesundheitsproblem.
Das ist kein Motivationsproblem, das ist ein Gesundheitsproblem.
Ja, aber du kriegst doch nicht, also mag sein, dass es bei dir anders ist, aber bei mir war es so und ist es auch so, dass wenn ich mich bewege, also wenn ich mich heute 5 Einheiten lang bewege, bewege ich mich morgen automatisch 6 Einheiten lang und immer so weiter. Das Problem ist halt also nur, dass ich mich einmal 5 Einheiten bewegen muss. Und
ja.
Das ist ja ein Motivationsproblem. Und solange ich, also immer wenn ich zum ersten Mal mich 5 Einheiten bewege oder anders, wenn ich zum ersten Mal nach 4 Wochen aufs Fahrrad steige, tut mir auch der Arsch weh nach dem Tag.
Ja, ich arbeite ja auch daran. Seit über einem Jahr arbeite ich daran und ich werde auch immer kräftiger und ich halte auch viel mehr aus. Ich hätte gern noch viel mehr davon. Hm. Ich kann schon viel mehr verwirklichen, was in meinem Kopf ist und mache Sachen, aber ich würde gerne noch mehr können und ich weiß, dass das drin ist. Oder dass es drin wäre, wenn ich noch fitter wäre. Also ich bin jetzt so normal fit und ich wäre gerne so richtig fit.
Ja, wer wäre das nicht gern?
Ja.
Ja, aber Gesundheit. Gesundheit ist, glaube ich, echt das Wichtigste. Weil wenn du gesund bist, kriegst du alles andere auch irgendwie hin.
Ja.
Christian fragt, habt ihr einen Apple-Computer? Wenn ja, wie lange nutzt ihr ihn im Schnitt, bevor ihr ihn erneuert?
Im Schnitt.
Sehr gut. Ja, also über die letzten 30 Jahre habe ich meinen Apple-Computer alle 2,7 Jahre ausgetauscht. Keine Ahnung, ehrlich gesagt.
Also ich besitze einen Apple-Computer. Es handelt sich um ein MacBook Air. Und das werde ich benutzen, bis es gar nicht mehr geht.
Vermutlich wird das bei mir auch so sein. Ich besitze mehrere Apple-Computer. Ein MacBook Air. Also ich habe meine MacBooks, die habe ich relativ zügig ersetzt in den letzten Jahren.
Und woran lag das?
An Kleinigkeiten. Also ich hatte mir erst ein 11-Zoll MacBook Air gekauft.
Ach so, winziges.
Ein winziges, das, was ich nach wie vor super finde. Das hat aber keine beleuchtete Tastatur gehabt.
Mhm.
Und ich arbeite sehr viel in komischen Lichtverhältnissen, ist mir aufgefallen, und hätte gerne so eine beleuchtete Tastatur gehabt. Dann habe ich das verkauft und mir einen 13-Zoller geholt, das eine beleuchtete Tastatur hat. Und dann kam irgendwann ein 11-Zoll mit beleuchteter Tastatur raus, woraufhin ich dann das 13-Zoll verkauft und das 11-Zoll wieder geholt habe, jetzt mit beleuchteter Tastatur. Und das wird auch das sein, was ich wahrscheinlich auch benutze, bis es mir unterm Arsch zusammenfällt oder unter der Hand. Ja. Und dann steht hier noch mein iMac, das ist mein Produktionsrechner. Keine Ahnung, den werde ich wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob ich den jemals ersetze, weil der ist halt dazu da, zu produzieren. Mehr mache ich damit halt nicht.
Ja.
Ja, und
also ich muss auch sagen, dass ich sehr, sehr zufrieden bin mit dem Gerät, das ich habe. Und mir haben früher immer Leute gesagt, oh Gott, Apple-Produkte, so teuer, viel zu überteuert, das lohnt sich doch gar nicht. Aber das lohnt sich mega, weil ich habe während meiner gesamten Studienzeit immer Windows-Laptops gehabt. Und die haben so im Schnitt zwischen 600 und 800 Euro gekostet. Und keiner von denen hat es länger ausgehalten als 2 Jahre.
Ja, es ist halt auch, ich glaube, das ist auch so ein Denkfehler, den die Menschen machen. Also Apple-Produkte sind nicht teuer. Apple hat halt einfach nur keine billigen Produkte wie alle anderen Hersteller. Und wenn du jetzt von was weiß ich wem, ich weiß nicht, von wem man sonst noch Laptops kauft, von Dell oder so, ein Gerät mit der gleichen Hardware-Qualität und sowas haben will, da zahlt man halt auch 1000 Euro für.
Das also ist vollkommen recht,
diese 350-Euro-Laptops, ja, die gibt's halt nicht von Apple und dafür fallen sie aber auch nicht nach 2 Jahren auseinander.
Mhm.
Ja. Aber trotzdem muss man es sich erstmal leisten können. Das ist halt immer so ein bisschen das Problem, weil das ist halt, das sind halt jedes Mal, also wenn du dir so einen Rechner kaufst, der kostet ja nicht nur ein Tausender. Das ist dann die kleinste Variante, die reicht einem dann ja nicht. Und, ne, hier noch ein bisschen RAM, noch ein bisschen irgendwas und schon bist du 1500 Euro los und die musst du halt auch erstmal haben.
Mhm. Was hast du denn für ein iPhone? Hast du überhaupt ein iPhone?
Ein iPhone 5S, ja. Und gerade 5S. Und eigentlich wollte ich, und Ende des Jahres läuft mein Vertrag aus und dann kann ich den verlängern und dann gibt's ja eigentlich Telefone dazu. Aber ich kriege kein neues iPhone mehr, habe ich jetzt gelernt, weil die Deutsche Telekom anscheinend um jeden Preis, die Menschen in ihre neuen Tarife zwingen will. Die haben ja jetzt die Preise massiv erhöht. Also kriegst du jetzt, wenn du das, was ich gerade für 50 Euro habe im Monat oder 55 oder so, wenn du das jetzt nochmal haben wollen würdest, würde es irgendwie 80 kosten oder sowas. Indem sie einfach Leistungen weggedreht haben, so weniger Internet, doppelte SIM-Karte, nicht mehr für lau und solche Sachen. Ja, und jetzt habe ich gedacht, so mal gucken, was ist eigentlich, was kostet mich denn so Vertragsverlängerung und so. Und dabei kam dann raus, nee, geht nicht. Wenn ich den Vertrag behalten will, kriege ich kein iPhone mehr. Habe ich gesagt, okay, dann nehmen wir einfach diese Telefonoption aus dem Vertrag raus. Dann behalte ich meinen Vertrag und der wird dann billiger und ich benutze mein iPhone jetzt auch so lange, bis es in den Arsch geht.
Ja, ich bin vom iPhone überhaupt sowas von enttäuscht. Ich habe ein 4S und das habe ich jetzt schon seit 4 Jahren oder 3, nee, eher 4. Und ich denke gar nicht daran, mir ein neues zu kaufen, denn ich finde, die sind von Modell zu Modell immer schlechter geworden. Und mit schlecht meine ich unhandlich. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber
das 3G
lag so geil in der Hand. Das war das Beste, war was es gab.
Wulstig Barocke, ne?
Ja, genau.
Ja, genau. Das war ganz
und cool. Dann wurde es immer schmaler und einfach nur unhandlich. Also so, dass es mir wehgetan hat, das zu halten. Mhm. Man hatte ständig Angst, dass es rausrutscht. Es hat so komische Streifen auf den Händen hinterlassen. Es hat wehgetan. Es hat mir Stromschläge verpasst.
Was?
Und ja, so. Es ist einfach so ein ekelhaftes Gefühl. Ekelhaft. Und ich musste mir eine Hülle kaufen, die sehr, sehr dick ist, um dem entgegenzuwirken.
Das ist so ein Problem, also das hatte ich mit dem 4S auch ein bisschen, also diese Glasrückseite, also du hast ja auf beiden Seiten Glas, das fand ich nicht so schön. Das 5S hat jetzt Glas auf der einen Seite und irgendwie Magnesium oder was? Nee, das ist Magnesium oder irgendwie sowas. Oder Aluminium oder so auf der anderen Seite. Und da finde ich es wieder in Ordnung. Das Problem, was ich hätte, ist mit dem iPhone 6. Freund von mir hat ein iPhone 6, damit habe ich mal rumgespielt. Das ist mittlerweile so groß, dass ich es nicht mehr mit einer Hand bedienen kann, weil ich relativ kleine Hände habe.
Ah. Ach so, das sind so diese Zwischendinger zwischen Tablet und Tablet.
Nee, das ist halt einfach, ich habe halt einfach kleine Hände. Also ich habe halt, im Moment kann ich das iPhone 5S, was ich habe, da kann ich, wenn ich das in der Hand halte, kann ich mit dem Daumen jede App erreichen. Also
ah,
ich kann
ja
mit dem Daumen jeden Punkt auf dem Bildschirm erreichen. Beim 6S geht es nicht mehr, da muss ich umgreifen. Mhm. Und das, nicht 6S, beim 6 muss ich umgreifen und das ist halt nicht so geil. Aber ist jetzt erstmal auch wurscht, weil ich... weiß ich nicht, also wenn ich mir das iPhone jetzt auf dem freien Markt kaufe, dann das kostet 800 Euro oder so und das geht gerade nicht. Also von daher, ich benutze das 5S jetzt erstmal weiter. Ich war jetzt ein paar Tage in London und ich fahre ja einmal im Jahr, fahre ich nach London, weil ich es da so schön finde. Und habe das zum Anlass genommen, mit einem Android-Telefon rumzurennen, um zu gucken, wie das denn eigentlich so ist. Weil ein Freund von mir vom iPhone aufs Android umgestiegen ist, aus Kostengründen, weil halt, ne, Android-Geräte günstiger sind. Und ich dachte mir, jetzt gucke ich mal, wie das so ist. Stellt sich raus, ist gar nicht so schlimm. Kann man echt gut machen. Ist halt ein bisschen so wie der Unterschied, also ne, wenn du ein iPhone hast, fährst halt BMW. Und wenn du ein Android-Gerät hast, fährst du halt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas zwischen Ford und VW. So. Sind halt auch okaye Autos. Nicht ganz so geil, ein paar Sachen stören vielleicht, aber ja. Das heißt, die gute Nachricht für alle Menschen ist, ihr könnt auch mit einem 300 Euro Android-Telefon glücklich werden.
Mhm.
Naja. Oh, keine
so
Ahnung.
Viel dazu.
Die iPhones erneuert habe ich tatsächlich alle 2 Jahre mit dieser Vertragsverlängerung. Ja. Martin schreibt, schlechter Kaffee, süße Blubberbrause mit zu viel Kohlensäure, dazu trockene, krümelige Kekse, manchmal mit schmieriger Schokolade. Gibt's eigentlich nichts Besseres für Besprechungen? Ich muss gerade husten, Entschuldigung.
Capri-Sonne, versuch's mal mit Capri-Sonne. Eine tolle Kühlbox gefüllt mit Capri-Sonne. Verschiedene Geschmacksrichtungen. Und dazu ein Tipp von mir, Traubenzucker von Dextro Energien gibt es jetzt in einer kleinen quadratischen Schachtel. Sie heißt Schulstoff.
Sie heißt übrigens
und
mittlerweile
ist mit Orangengeschmack.
Das Zeug heißt mittlerweile übrigens Dextro Energy.
Ah,
muss mal drauf Energy. Drauf gucken,
okay. Ja. Ja, warte, da habe ich hier Dextro Energy, tatsächlich, ja. Okay. Also diese, was ich habe, ist so ein kleines quadratisches Ding und es steht Schulstoff drauf, prickelnd, fruchtig, lecker. Und was dieses Teil dann uncharmant eingepackten, wo es überlegen ist, dass das so mit so tatsächlich mit prickelnder Brause durchsetzt. Und kennst du solche Freaks oder bist du vielleicht selber einer, die sich gerne Brausetabletten auf die Zunge legen?
Nein.
Diese Multivitamin-Brausetabletten? Also ich bin so einer. Und das ist geil, wenn die Hitze auf die Stirn steigt, wenn man anfängt zu schwitzen, wenn die Nase läuft, weil, also wenn diese Tablette das auslöst. Und das hat so ein bisschen Touch davon. Und die Softie-Version davon. Das mag ich auf jeden Fall sehr, sehr gern. Kann ich empfehlen. Und vielleicht auch für ein Meeting gut, weil Traubenzucker ja bekanntlich so ein bisschen wach macht im Kopf. Und das wäre doch den Gesprächsteilnehmern zu wünschen.
Ja, als erstes würde ich mal gucken, ob diese Besprechung überhaupt notwendig ist, weil die meisten sind es nicht. Und dann würde ich mal gucken, ob die Besprechung überhaupt so lange dauern muss, dass man Gebäck oder über irgendwelche Getränke dahinstellen muss, weil die meisten müssen das nämlich nicht.
Mhm.
Und dann würde ich einfach da mal Obst hinstellen. Also ich weiß genau, was Martin meint. Es ist immer irgendwie, da ist dann so, ja, wir haben eine Sitzung in Konferenzraum 3. Ich habe mal in der Kantine Bescheid gesagt, dass die uns mal ein bisschen was Kaffee und so hinstellen. So, dann kriegst du irgendwie so wirklich den sowieso schon schlechten Filterkaffee in so einer Pumpkanne dahingestellt, der dann auch schon seit, weiß ich nicht, 2 Stunden da steht, weil sich mal wieder alles verzögert hat. Daneben steht dann irgendwie, wenn du Glück hast, steht da stilles Wasser. Ja? Meistens steht da irgendwie kohlensäurehaltiges Wasser, sodass dann die Hälfte der Leute die ganze Zeit um den Tisch rumsitzt und macht und aufstoßen muss. Wo ich auch mal denke, so, was, naja. Ja, und dann diese Kekse, also wenn es wenigstens Kekse sind, also es gibt da so, ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist Aldi oder so, keine Ahnung. Oder Metro, so große Tüten mit Keksmischung, Die immer irgendwie so zerbröselt sind. Da ist nie ein kompletter immer. Keks drin, sondern ist immer an der Ecke so angekratzt und sonst was. Das geht ja noch, diese Kekstüten. Das gleiche gibt's noch als Waffelmischung. Und da krieg ich's Kotzen. Ich finde nichts schlimmer als so Waffelmischungen irgendwie. Und stattdessen würde ich da Obst hinstellen. Und zwar vorgeschnittenes Obst. Oder Obst und Messer und Tellerchen oder sowas. Weil niemand nimmt sich einen ganzen Apfel, keine Ahnung warum, aber irgendwie nimmt sich bei solchen Anlässen niemand einen ganzen Apfel und isst den auf. Die wenigsten Menschen essen Äpfel auf, die meisten schmeißen ihn zur Hälfte weg, was ich auch immer ein bisschen bizarr finde. Wenn du da aber irgendwie ein Messerchen hinlegst, dann kann sich jeder einen Apfel nehmen und sich dann ein Stück runterschneiden und das knabbern. Mhm. Also ich verstehe auch nicht, warum da nicht Obst liegt, sondern diese Kekse. Aber die meisten Besprechungen kann man eigentlich ziemlich zügig durchziehen.
Ziemlich knicken.
Ja, entweder knicken oder sehr zügig durchziehen. Das meiste, was da geredet wird, sind halt Befindlichkeiten. Und wenn du, ich weiß nicht, also vielleicht müsste man soll ja auf die Befindlichkeiten der Mitarbeiter eingehen, ne? Aber ich finde, bei so einer Besprechung, wo es eigentlich nur darum geht, einen Informationsstand abzugleichen oder alle auf denselben Informationsstand zu bringen, da kann man das Ganze auch mal ein bisschen durchpeitschen und im Zweifelsfall auch mit der Faust auf den Tisch schauen und sagen, Ruhe jetzt. Mhm. Aber andererseits, ne, Besprechung ist halt auch immer eine gute Möglichkeit, nicht zu arbeiten.
Stimmt.
Das ist halt super, wenn du dann da irgendwie 3 Stunden sitzt und eine Informationsdichte von 15 Minuten verarbeitet hast, ist ja eigentlich auch ganz geil. Enno schreibt, in jedem Industriebereich, in dem ich bisher gearbeitet habe, wird von den Leuten, die im Büro angestellt sind, generell auf die hinabgeschaut, die nur, in Anführungszeichen, in der Fertigung oder Produktion arbeiten. Warum ist das so?
Ja, ist immer so, ne? Weil diejenigen, die mit dem Kopf arbeiten, verrichten unsichtbare Arbeit. Und die müssen sich ständig selbst beweisen, dass sie was drauf haben. Und deswegen schauen sie auf diejenigen herab, die wirklich Handfestes leisten.
Und deswegen, das ist ein Abgrenzungsversuch? Nee, eben nicht. Die grenzen sich ab, um sich selber zu bestätigen.
Geiler zu fühlen. Ja, um sich, um ihr eigentliches Defizit sozusagen vor sich selbst auszugleichen.
Ah.
Also so dieses dieses Geisteswissenschaftlerphänomen, weißt du?
Ja, genau. Bildungsbürgerphänomen.
Mhm.
Ja. Ja, interessant. Habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, ja. Ja, finde ich sehr plausibel. Das ist die Antwort.
Ja.
Simon fragt, was gehört in eine Hausbar?
Dazu kann ich nichts sagen, weil ich keinen Alkohol trinke.
Oh.
Aber.
Du trinkst keinen Alkohol?
Vielleicht einmal.
Haben wir nicht Likörchen getrunken?
Einmal im Jahr. Doch, doch, haben wir alles gemacht. Das ist ja auch alles in Ordnung, aber ich bin keine Trinkerin. Also gut, Heavy Drinking mache ich eh nicht, aber das gehört einfach nicht zu meinem Lifestyle, zu trinken. Hm. Ich trinke vielleicht mal, wenn ich bei dir zu Besuch bin und wir wissen beide, wie oft das passiert, einmal alle 5 Jahre.
Ungefähr. Hm.
Ja, genau. Und hin und wieder gehe ich auch mal mit einer Freundin in die Kneipe, aber ich würde mir nie Alkohol selbst ins Haus holen.
Ah.
Vielleicht mal ein Hugo oder sowas.
Ja.
Nee, aber Hausbar, nee, das kannst du vergessen.
Was gehört in eine Hausbar? Ich finde, diese Frage kann man eigentlich nicht absolut beantworten. Das ist eine Geschmacksfrage. In meiner Hausbar sind die Dinge, die ich gerne trinke. Punkt.
Mhm.
Und vielleicht noch ein Fläschchen Angostura, um das mal irgendwie in den Gin zu mischen oder so. Aber ja. Also ich mische ja auch keine Cocktails oder sowas, ne? Wenn ich irgendwie sowas trinken will, dann gehe ich raus, dann gehe ich in eine Bar, weil die können das garantiert 100-mal besser als ich.
Ja, die haben auch das Equipment.
Das heißt, in meiner Hausbar stehen hauptsächlich Schnäpse. So, und da halt, ja, alles Mögliche, weil ich halt gerne Schnaps, also was ich gerne Schnaps trinke, kriege ich jetzt auch natürlich so ein Schnäpschen für den Opa. Nee, ich mag gerne Brände. Allerdings kein Whisky. Also Whisky ist überhaupt nicht meins. Das hatte ich mit Ende 20, habe ich so eine Whisky-Phase gehabt, wo ich auch sehr, sehr viel und sehr, sehr immer querbeet getrunken habe, also viele Marken und so. Aber Whisky geht bei mir überhaupt nicht mehr. Aber sowas wie so Obstbrände und sowas, das finde ich total geil. Und sowas ist in meiner Hausbar.
Ich habe noch, glaube ich, nie einen Whisky getrunken. Das ist bei mir in meinem Kopf immer drin als die Süßigkeit, die immer am wenigsten beliebt war bei den Kindern, Whiskybohnen. Weißt du, diese mit Schokolade umhüllten?
Ja, ich kenne nur Cognacbohnen oder Weinbrandbohnen,
weil du machst ja keinen Cognac rein. Ja, ist alles das Gleiche.
Aber ich hab's mal, also ich hab's ja mal geschafft, mich mit Weinbrandbohnen zu betütern. Das war echt lustig. Hm? Also musst halt einfach auf nüchternen Magen eine Packung Weinbrandbohnen essen, dann bist du Knülle. Also ich war dann Knülle.
Okay.
Ich hatte dann auch Sodbrennen wie Sau und hab dann erstmal irgendwie hier mir einen Liter Pepsi Bismilk reingetrunken. Kennst du diese Folge von 30 Rock, wo sie aufs Land fahren und in der Provinz alles irgendwie fast so ist wie in New York, aber nicht so richtig?
Nee, kann ich nicht.
Sehr, sehr geil. Es gibt in USA so ein Magensäure-Dingsbums, hier so Renny räumt den Magen auf Ding. Das heißt Pepto-Bismol. Und in der Provinz gibt's das auch, aber da heißt es halt Pepsi-Bismilk. Die Folge willst du finden und gucken. Ich weiß leider nicht mehr, welche das war. Die ist wirklich sehr schön. Naja, nee, und ein paar Liköre hätte ich gerne in der Hausbar, aber irgendwie scheitere ich immer daran, mir mal ordentlich einen Likörvorrat zuzulegen. Aber es gibt so Liköre, die ich echt gerne trinke.
Zum Beispiel?
Drambuie.
Was ist das?
Ein Whisky-Likör, ein hochprozentiger Likör auf Whisky-Basis. Trinke ich total gerne. Ich mag auch gerne Yerbas, das ist so ein Kräuterlikör, aus Mallorca kommt der. Den kann man sehr schön auch mit Eis trinken. Ja, Liköre mag ich echt gern. Ein Kümmellikör hatte ich neulich, aber den habe ich ausgesoffen. Ja. Nein, also, ne, das heißt, wenn ihr mir irgendwie was Gutes tun wollt, schenkt mir eine Flasche Schnaps. So. Kai fragt, glaubt ihr, dass es heute einen ähnlich großen Irrtum gibt, wie die Vorstellung der Welt als Scheibe? Wenn ja, welchen?
Die Vorstellung des Körpers als Schlacke. Als Schlacken. Nee, diese Detox-Scheiße.
Ja, aber das ist halt auch nur wieder für Geisteswissenschaftlerinnen, die zu viel Zeit haben. Das sind dieselben Leute, die zum Homöopathen rennen, zum Heilpraktiker und so.
Ja,
das
trotzdem.
Ist ja keine, das ist ja keine gesicherte, wie nennt man das denn, gesellschaftliche Erkenntnis oder Überzeugung. Die Welt eine Scheibe, das war früher so. Mhm. Das war eine Binsenweisheit. Da gab es vielleicht den einen oder anderen, der mal gesagt hat, hier, das kann ja nicht sein. Der ist dann auf den Scheiterhaufen gekommen oder sowas. Aber es ist ja nicht so, dass irgendwie es eine vorherrschende wissenschaftliche Meinung heute gibt, dass Detox funktionieren würde und Homöopathie was anderes wäre als Blödsinn.
Mhm.
Also das, ne? Einen ähnlich großen Irrtum. Ich habe mal, ich glaube, das habe ich sogar öfter gefragt schon, die Wissenschaftler, die ich gesprochen habe im Rahmen des Resonator-Podcasts, ob es noch große Erfindungen oder Entdeckungen gibt oder geben wird oder ob wir ausentdeckt haben und das Ganze jetzt ausdifferenzieren. Und die sagten alle, es scheint so, als hätten wir alles entdeckt. So, ja, also das, wir haben, die Erde ist eine Kugel, ne, also eine Kartoffel, das Universum ist so und so, also wir haben die großen Entdeckungen, die großen wissenschaftlichen Entdeckungen, die haben wir alle gemacht. Und jetzt geht's darum, zu verstehen, wie sie im Detail funktionieren. Ich könnte mir also sehr gut vorstellen, dass es heute keinen ähnlich großen Irrtum mehr gibt.
Na, ich denke schon. Und zwar, wenn man sich das menschliche Bewusstsein ansieht. Ich meine, das wird ja von Neurowissenschaftlern sowieso schon richtig verstanden. Aber der normale Mensch von der Straße oder auch der gebildetere Mensch oder so glaubt ja tatsächlich, dass er Herr im eigenen Hause ist, dass man im Kopf so ein kleines Männchen sitzen hat, dass das Bewusstsein ist, und er sieht das Bewusstsein auch als eine Kontinuität, die einen Sinn hat. Also da läuft so ein roter Faden durch die Persönlichkeit. Ja. Und ich glaube, die wenigsten Menschen sind sich tatsächlich darüber im Klaren, dass sie dies konstruieren. Es gibt ein tolles Buch, das empfehle ich, das heißt Der Ego-Tunnel von Thomas Metzinger.
Mhm.
Unbedingt lesen.
Es gibt auch noch ein schönes Buch, das heißt Neuromythologie. Das poppte in meinen Kopf, als du sagtest, die Neurowissenschaftler wissen das. Die wissen nämlich gar nichts. Das stimmt natürlich auch nicht. Die wissen schon sehr viel. Aber alles, was sie sagen können, ist halt, es ist anscheinend nicht so, wie wir es uns immer gedacht haben.
Ja, genau.
Aber wie es wirklich ist, können wir euch auch nicht sagen.
Ja, so ist es.
Und das Buch Neuromythologie, das räumt mit diesem ganzen Neuroscheiß auf, weil das ist so ein bisschen wie, das ist so ein bisschen wie Gender Studies. Weißt du, eine Zeit lang hast du ständig Professorenstellen gekriegt und Lehrstühle gekriegt, wenn du nur Gender Studies gemacht hast. Das gibt so absurd viele Gender Studies Lehrstühle in Deutschland, dass man nur mit dem Kopf schütteln kann.
Ja.
Und dasselbe gibt es bei Neuro.
Ja.
Schreib Neuro dazu. Ja, Neuromarketing, Neuroholz, Neuroschnupfen, weiß ich nicht was. Schreib Neuro dazu und du bekommst Forschungsaufträge, du bekommst Lehrstühle, du bekommst irgendwas. Und dieses Buch räumt damit ein bisschen auf. Das finde ich sehr, sehr schön.
Das finde ich gut. Und dieser Thomas Metzinger ist auch ein harter Kritiker dieser ganzen Neuroscheiße. Also auch diese ständigen Diskussionen, haben wir einen freien Willen oder nicht? Also das ist alles, das sind Sachen, die denen er sehr kritisch gegenübersteht und wo er sich auch ausklingt.
Ja, das Problem ist halt auch bei, also ich finde Neurowissenschaften ein wahnsinnig spannendes Feld, auch wahnsinnig interessant, und wenn ich nochmal anfangen würde, würde ich auch gucken, dass ich irgendwie Neurowissenschaftler würde. Welche Richtung, weiß ich nicht. Aber dem wird so ein Nimbus des Allheilmittels gerade übergestülpt, habe ich das Gefühl. Mhm. So, ja, wenn wir erstmal die Neurowissenschaften, die machen, dass wir alles, ne, they're gonna fix everything. Und das wird halt auch nicht passieren. Neurowissenschaftler wissen das übrigens und sagen das auch, aber es will natürlich die Presse nicht hören.
Ja.
Das verkauft sich halt nicht so gut.
Ja.
Ja. Aber einen ähnlich großen Irrtum kann ich mir nicht vorstellen. Also vielleicht.
Wir werden sehen, vielleicht kommen ja die Außerirdischen.
Vielleicht kommt irgendwann jemand noch dahinter. Was für den Klimawandel, also dass für den Klimawandel was anderes verantwortlich ist als das, was wir glauben, dass dafür verantwortlich ist. Im Wesentlichen halt Treibhausgase.
Ja,
aber selbst das, das ist so gut begründbar. Ja? Also das hat dieser Klimawandel, den wir gerade, dieser extrem schnelle Klimawandel, den wir gerade erleben, der hat angefangen, als wir angefangen haben, Treibhausgase in die Atmosphäre zu entlassen. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass da, also selbst große, selbst Kritiker, also von intern, also Hans von Storch habe ich gesprochen, der kritisiert ja sehr stark die Klimaforschung beziehungsweise die Kommunikation in der Klimaforschung. Selbst der sagt, das ist überhaupt keine Frage, dass dafür die Treibhausgase verantwortlich sind. Aber vielleicht gibt's noch mehr. So, hört nicht auf nachzugucken, ob es nicht noch mehr gibt, weil nur die Treibhausgase, wir haben das nicht gut genug verstanden, das ganze Systemklima, haben wir nicht gut genug verstanden, um zu sagen, du warst's. Aber auch das ist ja kein großer Irrtum, auch das ist wieder nur eine Ausdifferenzierung einer Sache, die auch wirklich da ist, weil es ist ja unbestreitbar, also selbst die größten Klimaleugner, Klimawandelleugner bestreiten ja gar nicht mehr, dass es einen Klimawandel gibt, wie noch vor 15, 20 Jahren. Da hieß es ja, das gibt's gar nicht. Und in Australien, da haben die so einen Regierungschef, der sagt auch, das gibt's nicht.
Mhm.
Ja. Ähnlich großen Irrtum wie die Vorstellung der Welt als Scheibe. Das mit dem Bewusstsein möglicherweise, aber darüber redet halt auch keiner, oder? Also es ist ja nicht so, dass du ständig in Kneipendiskussionen ums Bewusstsein geht.
Nee, darüber redet keiner. Das ist aber wirklich sehr lohnend. Ja. Und es ist auch schön, sich mal mit dem Buddhismus zu beschäftigen und zu sehen, dass der Buddhismus schon vor sehr, sehr langer Zeit eigentlich die Erkenntnisse hatte, die man heute über das Bewusstsein hat.
Der hat Annahmen getroffen, die wir heute als Erkenntnisse haben.
Ja, oder sagen wir es so, genau.
Patrick fragt, was ist euch nicht egal? Wow.
Oh, tolle Frage.
Ja. Huiuiui, das ist eine Sendung. Da mache ich eine Radiosendung draus. Das ist geil.
Aber ich kann jetzt schon sagen, was mir nicht egal ist. Und zwar ist mir Wahrheit nicht egal. Und ich hasse Wahrheit. Bullshit.
Ach so, ich dachte.
Bullshit ist, ich hasse Bullshit. Und alles, was ich mache, soll nichts mit Bullshit zu tun haben. Es gibt doch diesen Philosophen aus England. Harry Frankfurt heißt ja, er. Und der hat dieses Buch geschrieben, On Bullshit.
Ja, kenne ich, habe ich.
Genau, und was er ja behauptet, ich meine, er stellt ja eigentlich nur unterschiedliche philosophische Positionen zu dem vor, was er als Bullshit dann bezeichnet. Aber die Quintessenz, die ich daraus gezogen habe, war, dass der Bullshitter der größte Feind der Wahrheit ist, weil er auf die Wahrheit einen Scheiß gibt, weil ihn der Unterschied zwischen Wahrheit und Lüge überhaupt nicht interessiert. Das heißt, der Lügner ist eigentlich besser, weil er sich mit seiner Lüge auf die Wahrheit bezieht. Oder die Wahrheit umkehrt. Und der Bullshitter nicht. Der Bullshitter gibt sich nicht mal die Mühe, sich klar zu artikulieren. Das heißt, es ist ihm egal, ob das, was er sagt, mit dem übereinstimmt, was er sagen will oder was er wirklich denkt. Und Ich sehe das oft beim Reden über Politik oder auch früher im Geschichtsunterricht. Das waren alles Bullshitter. Die Leute, die sich da gemeldet haben und endlos ablabern konnten, die haben im Grunde nichts als Bullshit produziert. Und ich
sag mal ein deutsches Wort für Bullshit.
Bullenscheiße.
Ich mag das Wort Bullshit nämlich nicht. Ich benutze ein deutsches Wort für Bullshit, aber ich dachte, du hast ein schöneres vielleicht.
Nee.
Was macht denn der Bullshitter? Also das Schöne an Menschen, also der, ich nenne das Grütze, also das Schöne an Menschen, die Grütze reden.
Grütze ist gut, sehr gut. Ja, das ist einfach Reden um des Redens.
Genau, das ist einfach Gelaber. Helmut Schmidt hat mal gesagt, das, was er am wenigsten leiden kann, ist Geseier. Mhm. Und das ist ja genau das, was die machen, die seiern, bla bla bla. Darum, das ist auch ein ganz interessantes Ding. Kennst du dieses, hier ein total interessanter Longread? Ist ja jetzt irgendwie Longread, ist ja jetzt irgendwie das, Jesus. Ein ganz, ja. Ganz, ist ja gerade in der Szene gilt es gerade als fein, sich auf Longreads zu beziehen. Früher haben wir die Dinge Artikel genannt. Mhm. Die wesentliche Eigenschaft vieler dieser Longreads scheint zu sein, möglichst viel Grütze reinzuschreiben. Also möglichst viel zu labern. Mhm. Und woran erkennst du, ob es Grütze ist oder ob es tatsächlich ein sinnvoller Text ist? Also ab wann ist der Longread einfach nur noch Grütze? Ab wann ist das nur noch Bullshit und Gelaber?
Ich weiß nicht, das spürt man doch. Also,
woran spürst du das?
Ich spüre es zum Beispiel an Redundanz.
Ja.
Redundanz kann ich nicht ausstehen. Hab es
ich
sei denn.
Extra
es
irgendwo hingeschrieben, Redundanz. Also ich habe extra einen Satz doppelt geschrieben.
Manchmal ist es sinnvoll. In didaktischen Zusammenhängen ist Redundanz gar nicht mal so schlecht. Aber wenn man redundant ist und es als etwas verkauft, was ganz viele Erkenntnisse hat.
Ja.
Also wenn ein Artikel sozusagen behauptet, dass er ganz viel zu sagen hat, aber im Grunde nur eine und dieselbe Aussage auf 100.000 verschiedene Arten durchdekliniert, dann ist das für mich schon
das sind so die typischen,
hart aushaltbar.
Typischen Laber-Blogger sind das. Das sind ja, Laber-Blogs, genau. Die irgendwie trotzdem ein und denselben Sachverhalt in der Einleitung zu ihrem Text ein und denselben Sachverhalt dreimal unterschiedlich formulieren.
Ja, genau. Ja. Genau. Und das schwierig ist ja, dass das gar nicht falsch sein muss. Die können ja etwas sehr Wahres und sehr Gutes behaupten. Aber sobald sie es 10-mal auf dieselbe Art tun und es dann für eine besonders reflektierte und kritische Auseinandersetzung halten, ist es nicht mehr das, was es vorgibt zu sein. Ja. Aber das ist ja nicht der Bullshit nach Harry Frankfurt. Das wäre dann, wenn ich, oh Gott, da haben wir ein paar Kommentatoren, die man bei Vrindt kommentieren, muss ich mal sagen, die da lese ich gar nicht mehr, weil ich genau weiß, Alter, ich nenne jetzt keine Namen, ja, aber da taucht immer wieder ein Mensch auf, der so einen Dünnschiss von sich gibt, der sich wirklich nicht die Mühe macht, zu verstehen, worum es da geht. Da scheint mir immer, der nimmt ein paar Schlagwörter heraus und labert dann irgendwas total ohne jeglichen Sinnzusammenhang. Also der macht sich nicht die Mühe zu gucken, in welchem Kontext stecken wir denn da gerade, sondern wirft einfach alles Mögliche, was ihm durch den Kopf geht, in seine Kommentare, ja.
Musste mich mal darauf hinweisen dann, weil ich anscheinend merke ich das gar nicht. Also tatsächlich nicht. Also ich meine, klar, da sind ein paar Kommentatoren, die haben ganz eindeutig, also die schalte ich halt auch absichtlich frei, weil ich denke, okay, wer sich halt selbst ans Kreuz nageln will, der kann das ja gerne tun. Außerdem habe ich umso mehr Kommentatoren, die des Denkens fähig und die des Denkens fähig sind und die dann auch Gegenpositionen einnehmen, wenn da jemand anfängt, Stuss zu labern. Das finde ich hier immer sehr angenehm. Nee, aber das musst du mir dann nach der Sendung mal sagen, wer das ist.
Ja, mach ich. Super.
Da bin ich ja mal gespannt. Vielleicht, hoffentlich ist das nicht jemand, von dem ich denke so, ein Glück habe ich den als Kommentator da.
Nee.
Ich habe noch gar nicht gesagt, was mir nicht egal ist. Ne? Mhm. Was ist mir nicht egal? Rücksicht. Weiß ich nicht. Ich schaffe es nicht, ja tatsächlich. Ich schaffe es nicht, Rücksichtslosigkeit egal zu finden. Ich schaffe es nicht. Ich kann alles. Ich bin wirklich, ich arbeite wirklich sehr, sehr hart an mir. Ich arbeite wirklich sehr, sehr hart an mir, mich nicht von allem irgendwie beeinflussen zu lassen oder oder bewegen zu lassen, sagen wir mal so. Und das
tangieren
gibt wirklich, das ist
zu lassen.
Tangieren zu lassen. Ich habe gerade auch wieder ein Interview gemacht mit einem Bekannten, den ich habe den noch nie wütend erlebt, noch nie. Ich habe noch nie erlebt, dass er sich über irgendwas aufgeregt hat oder sowas. Ich bin mit dem sogar mal aneinander geraten vor ein paar Jahren und selbst da war der ist nicht laut geworden oder sonst irgendwie was. Und ich finde sowas sehr, sehr toll, wenn jemand in der Lage ist, einfach so die Sachen erstmal einfach durch sich durchströmen zu lassen. So, da arbeite ich dran, da arbeite ich hart dran. Ich setze mich Dingen sogar aus. Ne? Aber wo ich nicht drüber hinwegsehen kann, ist Rücksichtslosigkeit. Das ist, wenn andere durch ihr Verhalten wiederum andere beeinträchtigen, egal auf welche Weise. Gibt's so einen Typen, der stinkt wie Sau. Das ist irgend so der typische Penner halt, ne? Läuft so barfuß, dreckige Füße, wahrscheinlich irgendwie auch verwirrt. Der sitzt halt ständig in der S-Bahn, mit der ich fahre. Ich weiß auch nicht warum. Der stinkt wie die Sau. Abgesehen von dem Gestank, ich wechsle dann den Wagen, weil das kümmert sich auch niemand drum. Letztens waren Kontrollettis im Wagen, haben Tickets kontrolliert. Der hatte kein Ticket, die haben den sitzen lassen. Und einfach weiterfahren lassen. Da habe ich auch gedacht, ihr feigen Schweine. Ja. Man muss also nur stinken und wirr aussehen, dann darfst du in Berlin kostenlos den öffentlichen Nahverkehr benutzen. Ich wechsle dann den Wagen, also ich steige da ein, rieche das, denke mir, fuck, gehe so weit wie möglich von ihm weg und wechsle dann an der nächsten Station den Wagen. Und sitze dann in dem anderen Wagen und rege mich immer noch darüber auf. Und ich bin nicht in der Lage, das irgendwie, ich schaffe das nicht. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin, einfach ruhig zu bleiben, wenn andere Leute rumstören und rumstressen. So eine neue Mode ist, morgens um 9 schon mit irgendwie seinem Drecksinstrument irgendwelche Dreckslieder in Drecksqualität zu spielen in der Bahn. Diese ganzen scheiß Musikanten, weißt du? Ja, wenn ihr mich nicht, keiner will mich freiwillig hören, dann zwinge ich jetzt halt die Leute. So, ich muss mich manchmal wirklich richtig zusammenreißen, dass ich nicht aggressiv werde und die anschnauze. Das ist mir nicht egal.
Ja. Und
mir sind die anderen nicht egal.
Genau.
Ich will mit denen nichts zu tun haben, aber ich will denen auch vor allen Dingen nicht auf den Sack gehen.
Ich habe auch noch so eine Sache, die da gut zu passt, weil sie auch sehr viel mit Rücksicht zu tun hat und mit auf den Sack gehen. Mir ist es total wichtig, Dinge gut zu machen und mir Mühe zu geben in allem, was ich tue. Mir ist es zum Beispiel unbegreiflich, wie man ein Referat halten kann und in Kauf nehmen kann, dass alle Zuhörer sich langweilen und absolut nichts mitnehmen. Das ist mir einfach ein Rätsel. Ja, ich bewundere diese Menschen, die das Minimum an Mühe irgendwo reinstecken und die es nicht stört, dass niemand sie positiv wahrnimmt.
Deswegen gehe ich zum Beispiel so ungerne auf irgendwelche Konferenzen.
Ja, ja, da hast du es. Genau.
Das ist, ich setze mich ins Publikum auf einer Konferenz, dann steht vorne jemand, dem merke ich an, dass er seine scheiß PowerPoint-Präse gestern Abend erst zusammengeklickt hat mit irgendwelchen Bildern, die er im Internet gefunden hat, überhaupt noch keine saubere Dramaturgie in seinem Vortrag hat und damit dann auch noch kokettiert und zu allem Überfluss auch noch nicht in der Lage ist, die Software und Hardware zu bedienen, die ihm vom Konferenzding sie zur Verfügung gestellt wird.
Ja, was für eine
und alle
Zumutung.
sitzen da und finden das irgendwie total crazy und das ist ja alles total super hier. Wir sind ja alle so eine große Happy Family. Deswegen gehe ich nicht auf Konferenzen. Mhm. Tatsächlich. Ich halte das nicht aus. Ich halte das, wie du sagst, ich halte es nicht aus, eine Informationsdichte von 5 Minuten in 30 Minuten erzählt zu kriegen.
Ja.
Das ist, ja, sehr schön. Stimmt. Ja, aber das sind so Sachen, die mir nicht egal sind. Das ist nur ein einziges Mal, war es sehr lustig, da waren wir auf der Hochzeit eines befreundeten Paares. Und da hat einer, da gibt's ja dann immer so irgendwie Freunde, halten dann Reden und so. Blablabla. Und der hat halt eine Rede gehalten, der ist Philosoph. Und worum ging's nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Ach schade, ich weiß nicht mehr, worum es ging. Der hat sich dann hingestellt und hat, das war sein Hochzeitsgeschenk an das Brautpaar. Der hat einfach mal ein Ding vom Umfang einer Bachelorarbeit über eine philosophische Frage geschrieben, die mit Ehe und so zu tun hat. Was schon mal ein total cooles Hochzeitsgeschenk übrigens ist. Wenn du Wissenschaftler bist und, ne, und das passt halt gerade. Und dann hat er sich da hingestellt und hat diese Bachelorarbeit vorgetragen, weil er sich offensichtlich komplett verschätzt hat, wie lange es dauert, 30 Seiten oder wie sowas, zum Publikum zu bringen. Irgendwann, der fing dann an und ich dachte so, boah, das ist ja interessant, mal gucken, was kommt. Und er hört halt nicht mehr auf, er hat nicht mehr aufgehört. Und hinten in der Ecke schlief dann die Oma schon ein. Weißt du, also richtig Klassiker. Alle so, alle wurden unruhig und guckten irgendwie ein bisschen pikiert. Die Oma ist eingeschlafen. Der einzige, ich glaube, außer mir gab es noch einen, der total gefeiert hat, weil ich diese, das war so eine Loriot-eske Situation. Der hat nicht aufgehört. Obwohl alle da saßen, oh Gott, tust das nicht an. Ich weiß gar nicht, wie lange der da vorgetragen hat. 3/4 Stunde oder irgendwie sowas.
Oh ja. Mein Gott.
Aber das fand ich dann schon wieder legendär und ja. Ja, das war sehr schön. Ja, aber das ist wirklich so. Ich pfeife auf andere Menschen, aber ich möchte denen auch bitte nicht auf den Keks gehen.
Mhm.
Ja. Der Moritz fragt, woran liegt es, dass manche Erwachsenen, also so um die 50 Jahre, wenig von Computern und generell Technik verstehen und andere mehr als ich, obwohl niemand von denen im IT-Business arbeitet?
Ja, gute Frage.
Weil es Menschen gibt, die
von Anfang an dabei waren.
Ja, vor allen Dingen die Neuigkeiten oder Neuheiten eher umarmen, als vor den Reißaus zu nehmen.
Ja, aber ich glaube, das hat wirklich viel damit zu tun. Das ist so, wie das wahrscheinlicher ist, dass Leser im Erwachsenenalter schon als Kinder Kontakt zu Computern hatten. Also ich nehme jetzt mal meinen Vater.
Ja.
Bei uns waren Computer immer ein Thema. Also den ersten hatten wir, glaube ich, 1986. Da kam halt ein Computer ins Haus und das waren, was war das? Wie heißt dieses Ding? Atari.
Atari. Mhm.
Erst war es ein Atari, dann war es halt ein C64 und dann waren es halt die Nachfolge-Computer. Und das war bei uns im Haus einfach dann drin und mein Vater hat damit rumgespielt und geguckt und programmiert und so weiter. Und der arbeitet selber nicht im IT-Bereich, aber der hat ein grundlegendes Verständnis von diesen Dingen. Und ich glaube, jemand, der nicht mit diesen primitiven Computern, nenne ich das jetzt mal, der nicht damit angefangen hat, sondern sofort in die Internetwelt eingestiegen ist und sich das alles erstmal erarbeiten musste, wie das hier alles funktioniert, ich glaube, der hat es viel schwieriger, wirklich ein echtes Verständnis dafür zu bekommen. Das ist ja auch der Grund, warum man jedem, der sich mit Computern auskennen will, eigentlich empfiehlt, mal Basic zu lernen oder so.
Ah.
Oder wirklich mit den ersten Computern, mit den ersten Home-Computern rumzuspielen, weil es einem vieles klar macht, was dann später viel zu komplex und viel zu unsichtbar geworden ist.
Das würde aber bedeuten, dass die Generation, die heute so 10 Jahre alt ist, sagen wir mal, in 40 Jahren, wenn sie 50 sind, auch wieder nichts von diesen Geräten verstehen, außer von deren Bedienung. Beziehungsweise von der Bedienung der einzelnen Anwendungen darauf.
Ich würde behaupten, dass es tatsächlich darauf zusteuert. Also wenn es den Leuten nicht gelingt, Programmieren in irgendeiner Weise in den Unterricht zu integrieren, in irgendeiner spielerischen Weise, dann sehe ich diese Entwicklung wirklich kommen.
Kinder brauchen Computer, mit denen sie nichts anfangen können, solange sie es nicht selbst programmieren.
Die sollten wenigstens wissen, dass sie auch selber eine App programmieren können. Dass sie das selber machen können. Die sollen wissen, dass dahinter nicht Magie steckt,
ja,
sondern Skills, die man erlernen kann.
Ja, gute Idee.
Ja.
Aber das wäre dann wirklich, dann wäre ja ein gutes Geschenk für, weiß ich nicht, einen, keine Ahnung, ab wie vielen Jahren man Kinder an so ein Ding dran lassen sollte. Für einen 10-Jährigen irgendwie so ein billiges Netbook. Ohne Betriebssystem.
Ja, genau, soll man mal machen.
Genau, hier, go, figure it out.
Ja.
Sieh zu, wie du klarkommst.
Ja.
Schreib mir, hier hast du, schick mir eine Mail. Hier ist meine E-Mail-Adresse, hier hast du ein Geschenk, hier ist meine E-Mail-Adresse, schick mir eine E-Mail von diesem Gerät aus. Wenn dir das gelingt, kaufe ich dir ein MacBook.
Ja, das ist doch gut, klingt doch gut.
Geile Idee.
Ja.
Probier ich mal aus. Das ist echt eine schöne Idee. Ja, und ich glaube trotzdem auch, dass es damit zu tun hat, wie offen man für Neuigkeiten ist oder wie offen man für Neuerungen ist.
Mhm.
Und auch das meine ich nicht vorwurfsvoll, wie so viele Menschen, die dann im Internet von was, wie heißt es immer, alte Leute, die das Internet ausdrucken und sowas,
ja,
sich da echauffieren. Es gibt einfach sehr, sehr viele Menschen, die in Verhältnissen leben, in denen nichts passiert. Da gibt es keine großartigen Neuerungen. Die sind halt nicht permanent gezwungen, sich mit irgendwas auseinanderzusetzen, was gestern noch nicht da war. Da sind wir ja, ist unser eins ja privilegiert.
Ja.
Aber wenn du einen stinknormalen Beruf gelernt hast, du hast deinen Schulabschluss irgendwie nach der 10. Klasse gemacht, mit weiß ich nicht, wie alt ist man da, 16 oder sowas, dann machst du eine Lehre als schieß mich tot, bei mir sind gerade die Maler im Haus, dann machst du eine Lehre als Maler und dann malerst du halt und streichst halt Treppenhäuser an und sowas und so. Da sind in deinem im überwiegenden Teil deines Alltags sind vielleicht die größten Neuerungen mal neue Farben, die irgendwie kommen, also neue Farbtöne und vielleicht auch neue chemische Zusammensetzungen und so, aber halt nicht sowas Disruptives wie ein Computer. Und wenn du nicht gelernt hast oder nicht permanent dein Gehirn sowieso schon sich anpassen muss an größere Neuerungen, glaube ich, dann machst du es halt auch in deiner Freizeit nicht. Sondern kaufst du den nächstbesten Aldi-PC, schaltest das Ding ein und hältst Facebook für das Internet.
Absolut.
Und das kann man niemandem zum Vorwurf machen.
Ja. Ich bin ja eh schockiert. Ich bin fürchterlich schockiert und frage mich dann, ob ich Mitleid oder Neid verspüren soll, wenn mir Menschen in meinem Alter mit einem akademischen Hintergrund offenbaren, wie wenig sie vom Internet verstehen.
Ich bin dann immer entsetzt.
Entsetzen pur, die wissen nicht, was Blogs sind und wissen auch gar nicht, wie sie reagieren sollen, wenn ihnen das Wort Blog begegnet. Ich sage zum Beispiel das Wort Blog und dann kommt dann so ein verlegenes, damit habe ich mich noch nicht beschäftigt. Ja. Weißt du, als wenn du mit, keine Ahnung, was anrücken würdest.
Genau. Ja, das ist, aber anscheinend ist das dann für diese Leute auch trotz akademischen Hintergrundes ein unüberwindbar aussehender Berg. Das sieht für die halt aus, nee, das lerne ich nie. Das weiß ich nicht, wie man das macht.
Aber wie geht das? Wie kann man denn, also für mich ist, gut, das ist natürlich eine Illusion, aber für mich ist der Akademiker ein Mensch,
ja,
der Offenheit
ist er aber nicht.
In der Persönlichkeit hat und der sich interessiert für alle Phänomene um ihn herum.
Ja, nee.
Und wie kann man das ausblenden? Und mir scheint es, dass viele Menschen das sogar bewusst ausblenden, weil sie irgendwie denken, das lenkt mich nur vom Studium ab oder sowas.
Ich weiß nicht, also heutige Akademiker, wenn du heute einen Bachelor gemacht hast, dann giltst du als Akademiker und hast im Grunde die Schule nie verlassen.
Ja.
Und während du in der Schule bist, nimmst du spätestens mit der Pubertät so eine vollkommen hirnlose Haltung ein. Das hier, was ich hier lerne, das brauche ich ja alles nicht fürs Leben.
Mhm.
Ist halt Quatsch. Doch brauchst du alles von dem. Jedes einzelne Fitzelchen. Außer Latein. Latein in der Schule ist, naja. Also du hast die Schule nie verlassen. Du hast während der Schulzeit immer gesagt, ich brauche das nicht für mein späteres Leben. Was ich hier lerne, ist vollkommen überflüssig und unsinnig. Das ist doch blödsinnig. Dann kommst du auf eine Universität oder eine Fachhochschule oder sowas und machst da deinen Bachelor in einer sehr, sehr kurzen Zeit in einem sehr, sehr speziellen Bereich. Es ist ja nicht mehr so, dass du irgendwie groß über den Tellerrand hinausblickst, wenn du heutzutage studierst, sondern im Grunde hast du ein Ziel, das vom ersten Tag des ersten Semesters an ist dein Weg vorgezeichnet, um diesen Abschluss zu kriegen. Und das machst du halt auch, weil sie dir seit 20 Jahren reden sie dir halt auch ein, dass du Angst davor haben musst, deinen Abschluss nach 4 statt nach 3 Jahren zu machen.
Mhm.
Junge Menschen glauben das ja leider.
Ja.
Und Du hast halt dein Leben lang nur gelernt, ein Ziel dir anzugucken und möglichst geradlinig darauf hinzulaufen. So, und wenn auf diesem Ziel nicht ein Hindernis steht, das Computer heißt, dann wirst du das halt nicht, dann nimmst du das halt nicht mit.
Mhm.
Auch das kann man den Leuten nicht vorwerfen. Das ist ein Problem unseres Bildungssystems. Also man sollte vielleicht, weiß ich nicht, ich wäre ja sowieso dafür, das komplett zu reformieren. Studium nur noch, wenn du vorher eine Lehre gemacht hast.
Ja, das wäre nicht schlecht. Ja, einfach, dass die Leute ein bisschen Lebenserfahrung kriegen.
Und vielleicht auch begreifen, dass sie gar kein Studium haben müssen. Weil ich glaube, dass sehr, sehr viele Hochschulabsolventen eigentlich unglücklich damit sind.
Ja, und auch studierungeeignet. Das ist meine Meinung, dass 80% aller Leute, die an der Uni eingeschrieben sind, nicht studierfähig sind.
Das kann ich nicht beurteilen. Dazu habe ich mich zu wenig an Unis rumgetrieben dann letztlich. Ja. Tobias schreibt, auf YouTube gibt es etliche Videos aus russischen Autos, die Unfälle zeigen. da die vielen Russen, also die haben Kameras im Auto, also Dashcams, angeblich schreibt er auch, da viele Russen sich vor korrupten Polizisten schützen wollen. Bei vielen dieser Unfälle scheint es mir, als ob die Fahrer weder vorausschauend fahren würden, noch Augen im Kopf haben oder vehement auf ihr Recht pochen. Oder sind sie einfach nur besoffen? Woher kommt die rücksichtslose Fahrweise, zum Beispiel einfach über rote Ampeln zu rasen? Ist es die russische Mentalität, ich bin der Stärkere? Habt ihr eine Erklärung oder Vermutung? Also ich nicht.
Ich auch nicht. Ich bin auch kein Autofahrer, deswegen kann ich das noch schlechter psychologisch beurteilen.
Na gut.
Ich bin nur total schockiert jedes Mal, wenn ich in Polen bin, wenn ich sehe, wie die Leute da über den Zebrastreifen rasen. Also ich habe beobachtet, wie mein Vater beinahe von meinem Auto überfahren worden wäre, weil er zu sehr auf den Zebrastreifen vertraut hat.
Ja.
Das hat mich absolut entsetzt und ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich denke, das ist so ein Mangel an Zero Tolerance Policy. Die Leute sehen halt, dass andere es machen und damit durchkommen und dann machen sie es einfach auch.
Und das passiert
dann halt, ja nichts. Weißt du,
passiert ja nichts. Das ist dann halt nur ein bisschen extremer als bei uns, weil wenn du einen umfährst, dann hast du halt hinterher doch ein Problem. Ich weiß nicht, ja. Hat man das in Russland? Ich habe mal irgendwo gelesen, dass es in Moskau mittelkriminelle Oberschicht oder was das da ist, ich weiß es nicht. Also Leute mit Geld, rücksichtslose Menschen mit Geld, sich auch einfach mal Blaulichter und Sirenen in ihre Autos einbauen lassen. Und damit Blaulicht und Sirene in ihrem
fetten
SUV durch die Stadt knallen, wie nichts Gutes, obwohl sie nicht die Polizei sind. Falls das so ist, also in einem Land, in dem sowas möglich ist, ist völlig klar, warum Leute einfach über die rote Ampel fahren, weil sie sich denken, ja, ich habe halt 2 Tonnen Stahl um mich herum und du bist nur zu Fuß, leck mich am Arsch.
Ja.
Weil das ist ja letztlich auch das, was hier mit Autofahrern passiert. Ich bin Autofahrer, darum maße ich mir an, das zu beurteilen. Wenn du ins Auto einsteigst, verlierst du den Verstand.
Mhm.
Und wenn du Glück hast, gehörst du zu den Leuten, die so viel Respekt oder vielleicht sogar ein bisschen Angst vorm Straßenverkehr haben, dass du sehr rücksichtsvoll und defensiv fährst. Aber viel zu viele fahren halt extrem offensiv und extrem aggressiv, weil sie sich einbilden, die Straße wäre ausschließlich für sie gebaut worden.
Ja.
Beziehungsweise sie wären diejenigen, die das Erstnutzungsrecht von Straße hätten. Und weil du Macht über eine sehr, sehr brutale Maschine hast und dich das, glaube ich, auch schlagartig verändert. Und wenn du nicht als Autofahrer dich permanent zur Ordnung rufst oder halt von außen zur Ordnung gerufen wirst, durch zum Beispiel Zero Tolerance Policy, was ich geil fände, wenn du halt nicht ständig zur Ordnung gerufen wirst, dann verlierst du halt den Überblick darüber und benimmst dich halt, als würde das Recht des Stärkeren gelten. Das ist problematisch.
Ja.
Die Frage bei der Zero Tolerance Policy ist übrigens, wie weit soll die eigentlich gehen? In New York hast du Bußgelder gekriegt, wenn du nicht die Füße auf den Pedalen deines Fahrrades hattest.
Echt?
Ja.
Nee.
Zumindest Hörensagen natürlich. Ich war nie da.
Ja.
Christian fragt, gibt es wirklich immer mehr möchtegern komische Einlagen, bei denen ich nur unverständlich kopfschüttelnd am Frühstückstisch sitzen kann, in den Moderationen der Tagesthemen oder der Tagesschau? Oder bin ich inzwischen nur alt genug, um sie lächerlich zu finden? Mehr möchtegern komische Einlagen?
Keine Ahnung, wovon der redet.
Ich auch nicht. Das kann die Vrindheit nicht leisten.
Nö.
Bonus. Frage. Konsumiert ihr diese Sendung oder Podcasts der Öffentlich-Rechtlichen überhaupt? Wenn nein, warum nicht? Ja, ich konsumiere das.
Aber was jetzt? Die Tagesschau als Podcast oder was?
Nee, als Podcast nicht. Also ich höre halt Radio. Ich höre Radionachrichten und ich gucke, wenn ich kann, auch Tagesschau bzw. Tagesthemen.
Ja, neulich okay, nee, das mache ich nicht. Ich lese die Zeitung.
Ah, okay. Neulich habe ich mal Heute-Journal geguckt, häufiger, und habe gedacht, was anscheinend haben die. Es fühlt sich halt so an für mich, als hätten die ihre Ansprechhaltung geändert und würden viel reißerischer sprechen beim Heute-Journal. Das kann ja mal,
vielleicht meint er das.
Mag sein. Aber es ist wirklich so eine reißerischere Ansprechhaltung, die da Einzug gehalten zu haben scheint.
Mhm.
Das ist irgendwie was mich ein bisschen irritiert, weil das ist genau das, was ich von einer Abendnachrichtenzusammenfassung nicht erwarte. Also mir die Nachrichten zu präsentieren, dass ein Unglück passiert ist, das brauche ich nicht. Ich möchte das gesagt bekommen, das reicht mir. Und vielleicht täusche ich mich, vielleicht liegt es auch daran, dass ich lange kein Heute-Journal geguckt habe. Aber das ist mir echt aufgefallen. Hm. Sonja fragt, habt ihr einen Organspenderausweis? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, habt ihr Organe oder Körperteile ausgenommen? Ja, nein.
Ja, ich habe einen. Nein, ich habe noch keine Organe. Also ich könnte jemandem meinen Blinddarm abgeben, wenn er ihn brauchen würde, und meine Mandeln auch. Aber ansonsten...
Nee, habe ich auch nicht. Also ich wüsste auch nicht, warum ich da Körperteile ausnehmen sollte. Ich glaube, das macht man aus religiösen Gründen. Ne?
Ja.
Also aus den Gründen, aus denen man keinen Organspenderausweis in erster Linie hat. Was ich ja so scheiße finde am Organspender, ich habe den halt nicht ständig dabei.
Ich auch nicht. Ich habe das irgendwann mal ausgefüllt. Ja, und der liegt hier irgendwo rum. Aber
ich verstehe überhaupt nicht, warum wir so rückständig sind, ist nicht genau andersrum zu machen. Sagen so, jeder ist Organspender. Wer das nicht sein will, der soll gefälligst sein Kärtchen mitschleppen. Ja. Verstehe ich nicht. Ah, den Mumm haben wir nicht. Also wir schon, die Regierung nicht. Oder der Bundestag, der müsste das ja nur beschließen und in ein Gesetz gießen und dann wäre das Ding geritzt. Pff, seltsam. Hannes fragt, kennt ihr noch die Geschmacksrichtung Tropical?
Nicht wirklich.
Nee, was ist das denn?
Ich kann mir schon was drunter vorstellen.
Mango-Papaya-Gemisch.
Ja, genau. Eine Freundin und ich hatten irgendwann mal so Getränkedosen gekauft, aber kein Mainstream-Produkt, sondern irgendein Hipster-Scheiß. Und da stand drauf, dass es Geschmacksrichtung Tropical ist. Und ich glaube, das war wirklich so Ananas-Maracuja-Mango-Scheiß.
Ja.
So hat es jedenfalls geschmeckt.
Das hört sich aber auch jetzt irgendwie nicht gut an, ne?
Ja, nee.
Tropical. Live-Frage.
Der schon wieder.
Hatten wir den schon mal?
Der Live, ständig kommt der vor. Echt? Ständig, ja.
Der Live fragt. Ist Deutschland in euren Augen aggressiv oder provokant? Bitte beleuchtet diese Frage unter folgenden Gesichtspunkten. Innenpolitisch, außenpolitisch, gesellschaftlich, also Menschen miteinander in allen Lebenssituationen, Gastfreundlichkeit zum Beispiel, sportlich, internationaler Sport wie Fußball, Formel 1, Tennis, Leichtathletik, sozial in Gruppen, Vereinen, Dorf- oder Wohngemeinschaften und wirtschaftlich, wie gehen wir mit den Geschäftspartnern um im In- und Ausland?
Das ist mir alles viel zu viel. Können wir uns nicht auf eins beschränken?
Dann nehmen wir Außenpolitik.
Ja, kannst du ja machen.
Du ich mach
Gesellschaft.
War Absicht.
Ich mach Gesellschaft.
Ich finde, dass wir außenpolitisch viel zu zurückhaltend sind. Mhm. Wir sind sicherlich ein sehr, sehr kleines Land, jetzt so global gesehen, aber wir sind ziemlich wirtschaftsstark. Wir exportieren sehr viel geiles Zeug. Also die Leute im Ausland wollen unseren Kram haben, die wollen unsere Autos und unsere Maschinen haben. Wir sind sehr gute Maschinenbauer. Und ich würde mir gelegentlich wünschen, dass wir ein bisschen, wie nennt man das denn, ein bisschen forscher auftreten. Mhm. Also ich glaube, ich finde das schon gut, dass wir zurückhaltend sind. Also gerade, ne, also die Kohljahre waren ja so, dass Kohl hat sich ja an keinem Krieg beteiligt, sondern hat immer sehr viel Geld bezahlt und hat gesagt, wir zahlen gerne. Wir bezahlen euren Sprit, aber wir machen da nicht mit. Wir halten uns zurück, weil wir haben zweimal Europa in Schutt und Asche gelegt. Wir haben versucht, ein ganzes Volk, also eine ganze Religionsgruppe, / Ethnie auszurotten. Wir reißen unser Maul jetzt mal lieber nicht so weit auf. Jetzt geopolitisch oder außenpolitisch gesehen. Finde ich eigentlich eine super Haltung. Es gibt aber so bestimmte Dinge, die... Da würde ich mir halt wünschen, dass die Bundesregierung einfach mal so, ja, mach doch, komm doch, was willst denn du? Also weiß ich habe oft das Gefühl, und ich kann es gar nicht so konkret benennen, ich habe öfter das Gefühl, dass wir uns zu sehr zurücknehmen, aus Rücksicht auf irgendwen, obwohl wir vielleicht mal sagen sollten, so, nee, Saudi-Arabien, du kriegst jetzt keine Panzer, du Arschloch.
Ja.
Ja, sowas. Was willst du denn? Ja, nee, dann drehen wir euch den Ölhahn zu. Ja, dann dreh doch den Ölhahn zu, mach doch mal. Ja, wir haben so eine geile Solarindustrie, das dauert bei uns ein Jahr, wo wir im Kalten sitzen, danach brauchen wir euer Öl nie wieder. Sowas würde ich mir halt wünschen, dass da die Bundesregierung einfach ein bisschen forscher auftritt. Wir haben einen riesigen Hebel. Was willst du, Panzer? Ja klar, mach mal, Frauenwahlrecht. Hepp. Lass die Frauen wählen, lass die Frauen Auto fahren, lass sie rumlaufen, wie sie wollen, dann kriegst du von uns auch Panzer. Ansonsten kannst du kacken gehen, mein Freund. So, das wäre meine Außenpolitik. Fuck you, Saudis! Lass mich Außenpolitiker werden. Nee, aber also das sind zum Beispiel solche Sachen, die ich nicht verstehe. Da verstehe ich nicht, wieso aus Rücksicht auf unsere amerikanischen Freunde oder aus Rücksicht auf... Das finde ich immer ein bisschen seltsam. Und da, wo ich amerikanische Freunde sage, genauso albern finde ich übrigens die Leute, die sagen, wir würden ja ganz tief im Arsch der Amerikaner stecken und alles, was die sagen, das machen wir. Ist halt auch Quatsch.
Ja.
Aber gerade an solchen Sachen wie Panzerlieferungen an Saudi-Arabien, da wir sind doch nicht irgendwie ein Schwellenland, das dringend auf diesen Deal angewiesen ist. Ah, schade, da verkackt die Kanzlerin regelmäßig. Wobei, die tut ja sowieso den ganzen Tag nichts. Steht ja nur rum und sagt, alles ist in Ordnung.
Die Süße.
Alles ist in Ordnung. So, gesellschaftlich hast du gesagt, ne?
Ja, gesellschaftlich.
Ist Deutschland aggressiv also, oder provokant?
Ich nehme seit meiner Kindheit Deutschland als extrem aggressiv wahr.
Ja.
Und zwar im Gegensatz zu der polnischen Höflichkeit und Rücksicht und so weiter. Ich habe in Deutschland so viele Arschlöcher kennengelernt oder bin solchen begegnet. Ja. Leute, die mich einfach furchtbar schlecht behandelt haben und auch keinen Hehl draus gemacht haben. Das war jetzt nicht irgendwie schlecht behandelt, weil ich habe eine persönliche Schwäche oder so. Also es gibt ja Leute, die sind barsch, weil sie irgendwie einen kleinen Charakterfehler haben oder weil sie einfach so sind, irgendwelche Hanseaten oder so.
Ja, da kann man ja mit das, leben.
Also ja, also sowas meine ich nicht. Ich meine wirklich eine nach offen zur Schau gestellte Aggression,
ja,
die ich jetzt zum Beispiel auf dem Schulhof erlebt habe, das war schon krass.
Die erlebe ich. Ich meine, ich lebe in einer Stadt mit einer riesen Unterschicht. Die erlebe ich ja auch jeden Tag.
Ja. Ja. Ich habe letztens was erlebt, das hat mich so sauer gemacht. Wir haben hier so einen Laden, da geht man halt nach unten in den Keller und da im Keller arbeiten lauter böse Frauen. Also so richtig böse. Böse Frauen. Man merkt einfach immer, wie frustriert die sind. Und ich bin da hin und also das ist halt so ein Postamt drin, weißt du?
Ja. Also, ach so, ja. Hm.
Kennst du, so wenn die Postfiliale irgendwo in einem Laden so drin ist, ja. Genau. Genau. Und vor mir war so ein Russe. Und zwar so ein richtig stämmiger, rüstiger Russe im Jogginganzug, also ein richtiger Assi, so ja. Ein Patriarch, man wusste sofort, was der für Werte hat. Und er hatte ein winzig kleines Paket in den Händen, das er verschicken wollte. Ja. Und die Frau hat zu ihm gesagt, dass dieses Paket aber zu klein ist, dass es die Mindestmaße nicht hat und dass er sich gefälligst ein vorgefaltetes Paket da und da rausnehmen soll. So, und der hat es aus irgendwelchen Gründen, wahrscheinlich hatte er einen harten Tag oder so, der hat ihn nicht so ganz verstanden. Der wusste nicht, was er machen soll. Oder hat das ungelenk rausgezogen, ungelenk aufgeklappt. Und diese dumme Frau, die stand daneben und hat die ganze Zeit so, ach, Schnalzgeräusche gemacht und den auch verbal fertig gemacht. Und ich konnte richtig beobachten, wie sehr sie es genießt. Was für eine sadistische Lust die jetzt hat, diesen Mann in seiner stolzen Männlichkeit oder was auch immer zu verletzen.
Ja.
Und ich war auf der Seite des Mannes, denn er hat nichts gemacht, um diese Frau. Der
sah einfach nur scheiße aus.
Oder der wie? Sah einfach nur so aus, dass es ihre Aggression. Weißt du, die sieht nicht besser aus. Die hat einen gefärbten Pony. Die hat einen bunten Pony vorne dran. Also, da wurde, also ich, stundenlang ging es mir schlecht nach dieser Episode, weil ich mir einfach gedacht habe, wie muss diese Frau drauf sein, dass sie am Ende des Tages, kurz vor Feierabend, nichts genüsslicher tut, als so einen armen Mann fertig zu machen, weil er den Karton nicht vernünftig zusammenfalten kann.
Ja. Ja, davon ist die Welt voll.
Ja, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, eben, dass es so nur in Deutschland ist. Das ist ja kein deutsches Phänomen, das würde ich jetzt nicht sagen.
Also, ich habe vergleichsweise wenig Vergleichsmöglichkeiten, ist auch schön. Ich habe wenig Vergleichsmöglichkeiten, weil ich treibe mich nicht so viel und lange und intensiv in verschiedenen Auslanden rum. Ausländern. Ich treibe mich in Ausländern rum. ich war jetzt gerade in Großbritannien, also in London. Da ist das nicht so. Ich habe nicht das Gefühl, dass da ein erhöhtes Aggressionsniveau ist. Ich habe dieses Gefühl auch nicht gehabt, wenn ich am Stadtrand an der Bushaltestelle gestanden habe, wo eher die niedrigeren Schichten zu finden sind. Das fand ich schon irgendwie bemerkenswert. Prösterchen Markus. das fand ich tatsächlich bemerkenswert, Prost Markus. Das ist so ein bisschen wie bei den Moslems, immer wenn die Mohammed sagen, müssen die doch auch immer irgendwas dahinter sagen noch. Jalla, halla, la, 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 oder so.
Ja, ja, das der Allmächtige, gelobt sei sein Name. Und
sowas. Ja, genau. Ja. Das fand ich bemerkenswert, Prüsterchen Markus. Ich fand schon sehr auffällig, dass die Menschen, die zumindest eindeutig Einheimische waren, also Leute, die da gearbeitet haben und sowas alles, dass die viel höflicher sind. Und auch die, auch wenn man sich anrempelt, sagt man sorry, auch wenn man es nicht so meint. Mhm. Es ist so insgesamt eine größere Höflichkeit im Umgang miteinander. Und selbst wenn es nicht gemeint ist, führt es halt dazu, dass das Aggressionsniveau ein bisschen runterzufahren scheint.
Ja, genau.
Außer, und das finde ich wieder interessant, auf der Straße, außer die Autofahrer, die habe ich wirklich das Gefühl, also da war ganz London so asozial wie Berlin-Neukölln. Das fand ich schon wirklich sehr, sehr eindrucksvoll, wie da Auto gefahren wird. Puh.
Ja, ich möchte noch ergänzen, dass in Deutschland, und das habe ich wirklich nur in Deutschland so erlebt, Ehrlichkeit total hochgehalten wird als Wert, unabhängig davon, in welchem Kontext diese Ehrlichkeit passiert. Ja. Es ist also hier höher angesehen, wenn du zu jemandem sagst, du hast einen eitrigen Pickel auf der Nase und er macht mich krank. Das ist höher angesehen, als wenn du so tust, als wenn du es nicht sehen würdest, als würdest dich nicht stören.
Ja.
Also so habe ich das kennengelernt. Ehrlichkeit, no matter what, und das finde ich halt extrem dumm und
ja, das ist halt auch dieses das
hart und unnötig.
Das ist halt für die Leute, die nicht die Meinungsfreiheit bemühen, wenn sie sich wie ein Arschgesicht verhalten wollen, die bemühen dann halt die Aufrichtigkeit. Mhm. Aber letztendlich verhalten sie sich natürlich wie ein Arschgesicht.
Ja.
Und du kannst natürlich jemandem, also ich bin froh, wenn mir jemand sagt, du hast einen eitrigen Pickel auf der Nase. Da bin ich immer dankbar für, weil ich finde den ja selber fies. Wenn ich ihn sehen würde, würde ich ihn selber fies finden. Und wenn mir jemand sagt, du hast einen eitrigen Pickel auf der Nase, kann ich ihn halt wegmachen. Die Frage ist halt, wie der mir das sagt.
Ja, genau. Und ob er sagt,
sagen, Alter, wie siehst du eigentlich aus, du Hackfresse? Oder du gehst halt hin und machst es leise. Das mache ich halt auch. Ich habe letztens in der Bahn vor einem gegenüber gesessen. Der hatte die Hose auf. Ja. Gut, dann habe ich ein Foto von gemacht, also nur den Hosenstall, weil halt ein schöner Tweet ist. Lieber, also jede Pointe mitnehmen. und bin dann aber auch zu ihm rüber und habe ihm leise ins Ohr gesagt, sie haben die Hose offen.
Mhm.
Und kann man durchaus ehrlich sein.
Das ist gut, also, das ist vor allem ein höflicher Hinweis. Das, ist, ja, das hat ja das Wohlergehen des anderen im Sinn und nicht
Denunziation.
Ja. Ja.
Genau. Naja. Pepe schreibt: Manchmal besuche ich soziale Netze im Internet in der Hoffnung, interessante Dinge von Freunden aus der Ferne zu lesen. Oftmals stolpere ich dabei über stupide Hetze gegen Ausländer, Homosexuelle und so weiter. Manchmal wird sowas von Menschen geteilt, die mir wichtig sind, zum Beispiel enger Familienkreis. Ich rege mich darüber wahnsinnig auf. Wie würdet ihr an meiner Stelle reagieren?
Gar nicht drauf eingehen. Ich finde, dass man viel zu viel Energie verschwendet, um sich mit den doofen Leuten auseinanderzusetzen und den Links, die sie posten. Man sollte sich komplett von ihnen distanzieren und als Gegenmaßnahme gute Dinge posten, gute Dinge verbreiten, Gutes tun.
Was, wenn es die Eltern sind?
Ja, das ist natürlich scheiße. Ich weiß nicht, was ich dann machen würde. Ich verlasse mich einfach drauf, dass sie auch meine Timeline lesen und poste dann Sachen gegen sie. Also so indirekt, weißt du, dass sie einfach wissen, jemand aus der Familie vertritt jetzt aber eine andere Meinung. Oder ich versuche tatsächlich mit denen zu reden. Ich meine, mit den Eltern sollte man das dann machen können, oder?
Ja, eigentlich schon.
Einfach mal so eine Auseinandersetzung, Aufklärung.
Halt durchrauschen lassen.
Ja.
Also Leute, die mich direkt ansprechen, das ist bei diesen Social Networks ja ganz angenehm. Leute, die mich direkt ansprechen und die ich scheiße finde, blocke ich halt weg.
Ja.
Kommentarlos, weg, weg, weg. Dabei, letztens hat mir auch wieder einer geschrieben, hier, hör mal, anscheinend bin ich irgendwie in deine Blockfalle getappt. Falls ich da irgendwie was falsch gemacht habe, entschuldige, ich würde gerne weiter deinen Scheiß lesen können. Das passiert mir halt auch, dass ich dabei ungerecht bin.
Mhm.
Aber wenn ich von 10 Leuten, die ich blocke, habe ich einen zu Unrecht geblockt. Und das muss man da halt, glaube ich, in Kauf nehmen. Und ansonsten ja durchrauschen lassen. Das Fass nicht aufmachen. Man muss nicht jedes Fass immer aufmachen.
Genau. Einer liegt immer falsch im Internet.
Ich hätte dir auch vorhin um die Ohren hauen können, als du gesagt hast. Das ist ein schönes Beispiel. Du hast vorhin gesagt, der liebe Gott hätte dir eine Wirbelsäule gegeben. Das hätte ich dir natürlich um die Ohren hauen können, weil das hat er nicht, den gibt's nämlich nicht. Aber Und es gibt auch Leute, die das von mir erwarten, dass ich dir das genau an der Stelle um die Ohren haue. Ja? Du sagst, der liebe Gott hat mir eine Wirbelsäule gegeben. Ich sage, ja, Quatsch. So.
Ja, genau. Und wie dumm wäre denn das?
Das ist doch scheiße. Darum geht es doch gar nicht. Sondern es geht um deine Wirbelsäule.
Genau, so. Genau. Und der liebe Gott war auch nur so ein
ist auch Schnurz.
Witz. Weißt du, das ist eine nicht, Verpackung.
Selbst wenn nicht, ich muss dir das nicht um die Ohren hauen, weil darum geht's nicht. Du hast überhaupt nicht versucht, mich davon zu überzeugen, dass meine Wirbelsäule auch von Gott ist. Genau. Das hat überhaupt nichts, also weißt du, wenn du, ob du jetzt sagst, der liebe Gott hat mir eine Wirbelsäule gegeben oder ich habe eine Wirbelsäule, die ist folgendermaßen. Das hätte an der Geschichte, die du erzählt hast, nichts geändert.
Ja.
Und solange das so ist, finde ich, sollte man immer, selbst bei Dingen, die man rassistisch auslegen kann, man sollte immer versuchen, Gnade vor Recht ergehen zu lassen.
Ja.
Immer und überall.
Ja.
Weil davon wird die Welt besser.
Ja, genau.
Ja, und wenn dir jemand zu bescheuert ist, dann lies ihn nicht.
Ja, wie die sehr junge Helene Hegemann ganz bestimmt nicht behindertenfeindlich ist,
genau.
Wenn sie ein etwas überspanntes Bild des Autisten bemüht.
Ja, das ist, es wird ja niemand gezwungen. Es wird wirklich niemand gezwungen. Und damit kommen wir zur obligatorischen Höflichkeitsfrage von Leisure, die ich hier durch meine Bronchien pfeife. Wie geht's uns denn heute?
Sehr gut. Mhm. Ich sagte es schon, der Frühling macht mich froh.
Punkt.
Ja.
Der Frühling macht mich froh. Und am Ende des Satzes gehe ich immer mit der Stimme runter. Mir geht's scheiße, weil ich schon wieder eine Erkältungskrankheit mir eingefangen habe, vermutlich auf einer Reise, die total toll war. Ja, aber mir geht's irgendwie elend, weil ich die ganze Zeit mir die Lunge aus dem Hals huste und meine Nase verstopft ist. Und ich gerade nächste Woche geht's los, dass ich sehr viel arbeiten muss. Das finde ich etwas ärgerlich.
Na dann, gute Besserung.
Vielen Dank und danke für eure Aufmerksamkeit. Das war die Rindheit.
Ist nicht tot.